Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 23. Folge vom Kotterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kadochwill.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, ich hörte, du warst ein wenig im Deadline-Stress die letzten Tage. Was ist da dran?
Ja, ich war tatsächlich im Deadline-Stress, ja.
Kannst du, bevor du überhaupt ausführst, bist du jemand, der Deadlines braucht? Also bist du unter Deadlines immer dreimal so produktiv wie ohne oder wie ist das bei dir?
Nee, bin ich nicht. Ich weiß, es gibt so Leute, die können nur mit Deadlines. Ich kann auch ohne Deadlines, aber tatsächlich diesmal hat mich diese Deadline
wirklich nach vorn gebracht.
Ja, und ich glaube, ohne sie wäre das Projekt jetzt noch immer nicht abgeschlossen, wobei ich, glaube ich, heute Nacht dann sowieso noch mal ein paar Sachen korrigieren werde. Ich hatte tatsächlich die glorreiche Idee, weil letztes Jahr war es ein bisschen stressiges Jahr und ich habe so ein bisschen Ausgleich gebraucht und ich habe mir gedacht, ich habe lange kein Buch mehr geschrieben und habe ich mich mal wieder...
Wenn ich will, der Gedankengang schon jetzt.
Habe ich mich mal wieder in die Nesseln gesetzt und mir überlegt, ich schreibe jetzt mal wieder ein Buch. Und ja, tatsächlich, ich habe es jetzt endlich hingekriegt. Das Buch heißt, es wurde jetzt nochmal umbenannt aus rechtlichen Gründen, es heißt Sport, der Sport von morgen. Und es geht im Grunde darum, wie Biohacking, künstliche Intelligenz, der Klimawandel und alle möglichen Trends und Megatrends Sport formen und langfristig auch Sport beeinflussen und formen werden. Und das Buch erscheint im Herbst und ich glaube, wir werden es vielleicht schaffen, jetzt im Laufe der nächsten Monate ab und zu mal wieder darauf zurückzukommen, weil ich mir eigentlich vorgenommen, dass es nicht nur als Buch stehen zu lassen, sondern dafür vielleicht sogar so eine kleine Plattform zu bauen, die sich einfach mit Sportinnovationen und Sportentwicklung auseinandersetzt. Man hat ja sonst nichts zu tun, aber das wird alles kommen. Und es ist so eine Hassliebe, die da irgendwann entsteht, wenn man so monatelang an so einem Ding arbeitet, weil einerseits findet man es natürlich super interessant und immer wenn man irgendwo über einen Inhalt stolpert, macht man sich die Notiz und freut sich, dass man das in schöne Worte kleiden kann. Aber dann ist es natürlich diese Hassliebe, dass du das Ding irgendwann auch fertig haben willst und wenn du dann dran denkst, oh, jetzt am Wochenende musst du dich da nochmal ransetzen und oh, du willst einfach diese Buchstaben irgendwann auch nicht mehr sehen. Insofern bin ich ganz happy, dass die Episode jetzt vorbei ist. Der Verlag, der hat mir jetzt die Deadline, glaube ich, schon zweimal schieben lassen. Insofern, jetzt ist das letzte Mal. Heute ist Schluss. Heute Nacht ist Schluss. Morgen will ich das Ding nicht mehr sehen.
Ich habe mehrere Rückfragen. Also... Kennst du das, wenn du so ein Triathlon oder sowas, weißt du, so ein Ironman, das ist ja für viele Leute so das, was man erreichen kann, sporttechnisch auf individueller Ebene, weißt du, so einmal ein Ironman machen und das durchziehen, das ist brutal. Und dann gibt's irgendwie so Leute, die haben in ihrem Leben so irgendwie 24 Mal Ironman gemacht oder einen Monat lang jeden Tag einen oder so, weißt du? So, ich habe das Gefühl, das ist für mich auch so ein bisschen so wie mal ein Buch schreiben, das ist so... Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wenn ich mal ein Buch schreiben würde, alter Schwede, da müsste ich mir richtig Gedanken machen, richtig Zeit nehmen. Von daher finde ich einigermaßen krass, dass du jetzt einfach sagst, ja, zur Entspannung mache ich das bei mir dann nebenher, also Hut ab. Gleichzeitig hast du ja gesagt, du hast länger kein Buch mehr geschrieben. Wie viele hast du denn geschrieben? Ich glaube, ich habe eins von dir im Regal, muss ich ehrlich sagen, so richtig kleiner Fanboy-mäßig. Du hast doch eins mit Tom Nebe über Flowboy geschrieben, oder? Das habe ich, glaube ich.
Ja, genau. Also das waren jetzt, wie so schön heißt, it was no bloody Shakespeare. Also es waren zwei Fachbücher zu Trendsport. Also es ist das eine, da ging es um Marketing im Sport und das andere war das Flowboy-Buch, genau. Also das war ist aber schon Jahre her tatsächlich. Und mir hat es immer einigermaßen Spaß gemacht zu schreiben. Und da dachte ich irgendwie, das wäre tatsächlich ein Thema, weil ich bin sehr oft über diese Sachen, also um die es in diesem Buch tatsächlich geht, gestolpert und es ist mir aufgefallen, also es gibt im Grunde keine Quelle, wo man sagen würde, okay, hier gibt es jemanden, der sich versucht, einfach so ganzheitlich mit Sport und mit einer Perspektive für Sport für die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre mal auseinanderzusetzen. Und das würde ich mal, wenn da so eine Nische ist und wenn da so eine Lücke ist, warum sollte man da jetzt nicht elegant reingleiten und Buch dazu schreiben? Aber es ist lustig, dass du diese Sache mit dem Triathlon angesprochen hast, dass man sich so versucht, so ein bisschen herauszufordern. Ich habe meine Liebste hat uns für den Berlin-Marathon angemeldet. Und stark. Das Lustige ist, es ist ja sehr schwer, da reinzukommen, weil
ich wollte gerade sagen, das geht doch gar nicht so einfach.
Ja, 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 da wirst du ausgelost und weil eigentlich, da laufen, ich weiß nicht, 50.000 Leute und eigentlich wollen ja 500.000 Leute laufen und ich war felsenfest davon überzeugt, natürlich, also die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass wir ausgelost werden, das wird schon irgendwie schief gehen, dass wir da nicht reinkommen. Natürlich wurden wir ausgelost, das heißt, ich muss im September einen Marathon laufen und damit es nicht... Und alle unsere Freunde und alle unsere Bekannten wurden nicht genommen. Das heißt, ich hatte das Glück des Unglücks und das Unglück des Glücks, tatsächlich im September dann nochmal einen Marathon, zum ersten Mal in meinem Leben Marathon zu laufen. Ich habe noch nicht angefangen zu trainieren. Ich habe gehört, man sollte das machen. Jetzt habe ich das Buch durch. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Zeit. Ich gehe mal ab und zu spazieren. Das wird schon irgendwie. Es wird schon. Das wird schon.
Stark. Ich habe jetzt schon nebenbei gegoogelt, wann der Berlin-Marathon ist. Ich sehe gerade 21. September 2025. Wenn nicht alle Stricke reißen, Jan, dann werde ich da auf jeden Fall an der Seite stehen und dir eine Banane reichen. Das habe ich mir jetzt schon fest vorgenommen. Boah, oder ich ziehe dir im letzten Moment die Banane weg und reiche dir dein Buch. Wie wild wäre das?
Das ist eine Option. Die andere Option, du darfst mich auch einfach reanimieren. für den Fall, dass ich irgendwann mal liegen bleibe. Aber ja, man braucht ja kleine Herausforderungen im Leben.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Da gibt's ja mehrere Dinge, über die wir in den nächsten Wochen und Monaten noch reden können. Unter anderem dein Buch und dein Marathontraining, wie sich das abzeichnet. Haben wir genau. Ja, ein bisschen Material für die nächsten
Alles Folgen. Für den Content. Alles für den Content. Wenn
Flowboy zu langweilig werden sollte. Alles klar. Okay, aber zurück zum Wesentlichen des Podcasts, nämlich zum Content, den wir euch heute kredenzen wollen. Wir haben ein paar News für euch. Blicken noch einmal kurz auf das, was in den nächsten Wochen so los sein wird. Davon abgesehen sprechen wir natürlich abschließend über die deutschen Floorball-Bundesligen, also die Entscheidungen, die noch offen waren, Relegation, erste Floorball-Bundesliga-Herren und die Titelkämpfe. Und seit langer Zeit sind wir mal wieder quasi zu unserer ursprünglichen Folgenkonstellation zurückgekehrt. Die Älteren werden sich erinnern. Wir hatten eine Zeit lang immer so zwei große Themen, abgesehen von den News. Und sind davon in den letzten Monaten so ein bisschen weggekommen, weil wir irgendwie immer ein riesiges Thema hatten und gar keine Zeit mehr hatten für ein zweites Thema. Oder weil Jan irgendwelche Trivia-Sachen erzählen wollte. Das ist auch manchmal passiert. Und diesmal haben wir tatsächlich wieder zwei Themen für euch. Und das erste ist, ich nenne es mal, wir haben es genannt, die Finisierung der deutschen Bundesliga. Und das zweite Thema ist unser Europafenster, beziehungsweise die erste Hälfte davon, wo wir nach Schweden und nach Tschechien blicken. Viel Spaß mit der Folge. Und als erste News für euch heute haben wir eine News, die wir beim letzten Mal, ich glaube, du hattest das schon angeteasert, Jan, und beim letzten Mal war es eher so ein kleiner, ganz amüsanter Exkurs für uns. Ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Monat später nochmal drüber sprechen, aber du sagtest beim letzten Mal schon, dass die Website von der IFF down ist, also von unserem tatsächlich ja einfach Dachverband, vom Weltfloorballverband. Ich habe mir auch bei meinen Notizen in Klammern LOL dahinter geschrieben, weil ich es tatsächlich einigermaßen amüsant finde. Und die haben auf Instagram einen Post dazu rausgehauen. Seit dem 24.03. ist deren Website jetzt nicht erreichbar. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich schon teilweise neue Websites gebaut und sind ein bisschen umgezogen und so. Und ich blicke ehrlich gesagt nicht ganz durch. Dieser Instagram-Post, warum das jetzt alles so ist, ist einigermaßen diffus. Aber scheinbar hat der Anbieter, bei dem sie das Ganze quasi gehostet haben, riesige finanzielle Probleme. Und ich verstehe nicht so ganz, also die IFF schreibt, dass der Anbieter nur weiterarbeiten würde und ihnen Daten zur Verfügung stellen würde und so weiter, wenn sie irgendwie riesige Zahlungen leisten. Und ich blicke nicht so ganz durch, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so eine Geschichte ist wie so eine Insolvenz. Weißt du, das ist ja auch so, wenn du irgendwie insolvent bist in Deutschland, dann darfst du erstmal überhaupt nichts mehr machen. Darfst keine Ressourcen mehr raushauen und sowas, egal wer jetzt irgendwie noch Anspruch hat auf irgendwelche Sachen von dir. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Nummer ist. So nach dem Motto, naja, also wir arbeiten hier erst weiter, wenn wir richtig die Kohle machen damit. Oder sonst machen wir hier gar nichts. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall dubios. Die Website von der IFF ist immer noch nicht erreichbar. Ist eine Situation, die ich so noch nicht erlebt habe für irgendwie einen führenden Sportverband. Mal gucken, wie lange das noch so weitergeht.
Ich glaube auch, dass der Provider wahrscheinlich das bei irgendjemandem anderen beauftragen muss und dafür braucht er das Geld im Grunde als Vorauszahlung und erst dann kann er was machen. Aber also für den Dachverband ist es auf jeden Fall eine ziemlich große Katastrophe, unter anderem auch deshalb, weil ja die ganzen Veranstaltungswebsites über diesen Hoster laufen. Deshalb läuft auch die U19-WM-Website nicht. Und die findet ja jetzt gerade statt. Also wenn du auf die Website des Weltverbandes gehst, kriegst du da so eine sehr einfache Seite, die nur kurz erklärt, dass es Probleme gibt und dass die Sache under construction ist. Und da gibt's da paar Links. Und einer dieser Links führt auf so eine sehr einfache Unterseite bei Swiss Unihockey. Und das ist mit Sicherheit nicht die offizielle WM-Seite. Und das finde ich natürlich schon kritisch für so eine Veranstaltung, wenn du deine eigentliche Website, wo die ganzen Übersichten drauf sind, eigentlich gar nicht mehr parat hast.
Ja, nee, genau richtig. Und du hast es gerade schon angesprochen, tatsächlich sind auch die ganzen Event-Webseiten down gewesen und die U19-WM-Seite war so, glaube ich, die am dringendsten war, weil da ja quasi Spielpläne und Ergebnisse und Ticketing und so weiter, das mussten sie, glaube ich, einfach alles super schnell neu aufsetzen. Und das jetzt läuft jetzt, glaube ich, tatsächlich über die Schweizer Server. Und ein Problem ist auch übrigens, dass theoretisch, wenn sie das einfach gar nicht wiederbekommen, sind auch die ganzen Statistiken weg über die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre. Also das könnte noch einen gewissen Rattenschwanz nach sich ziehen. Schauen wir mal. Du hast es gerade schon angeteasert. Die U19-WM läuft, wenn ihr diese Folge frisch hört, jetzt gerade. Deshalb, wir reißen nicht nochmal kurz ab, wer spielt eigentlich wann, gegen wen und so weiter, weil diese Angaben sind wahrscheinlich schon überholt beziehungsweise durch, wenn ihr die Folge hört. Aber Deutschland ist auf jeden Fall mit am Start. Kann gut sein, dass die heute beziehungsweise am morgigen Samstag, also am 2.5. oder am 3.5. noch ein Spiel haben. Schaut da gerne rein. Und ansonsten sind auf jeden Fall die Halbfinalspiele und die Finalspiele, wie das eben immer so ist, am Samstag und am Sonntag, also in dem Fall am 3.5. beziehungsweise am 4.5. Schaut da gern rein. Ergebnisse und so weiter und so fort werden wir dann auf jeden Fall in unserer nächsten Folge nochmal ein bisschen aufarbeiten.
Und Swiss Unihockey hat angekündigt, dass es ab der kommenden Unihockey-Saison einen nachträglichen Videobeweis geben wird. Und wir hatten schon letztes Mal darüber berichtet, dass es in Tschechien so eine etwas kuriose Geschichte gegeben hat. Und diesmal hat es wieder eine gegeben. Und bevor ich erzähle, was ist denn so eigentlich deine Meinung zum Videobeweis, Tillmann, im Floorball?
Im Floorball? Also so wie es bei der WM gehandhabt wird, finde ich den total unschädlich. Bei der WM haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ne? Bei den ganzen internationalen Veranstaltungen gibt's ja normalerweise einen Videobeweis. Und da geht's ja immer nur, du kannst eigentlich nur eine Sache vom Videobeweis prüfen lassen, nämlich war der Ball im Tor oder war der Ball nicht im Tor. Völlig egal, wie der ins Tor gekommen ist. Also ob es ein Handspiel gab oder was auch immer. Du kannst nur ganz klar prüfen lassen, war der Ball hinter der Linie oder war der Ball nicht hinter der Linie. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die, finde ich, ist sehr, sehr, sehr unschädlich. Geht normalerweise relativ fix. Und hilft tatsächlich bei relativ vielen Situationen, weil es doch immer mal wieder vorkommt, würde ich behaupten, dass man nicht so ganz genau sieht, ist der Ball jetzt hinter der Linie, ist der Ball nicht hinter der Linie. Gerade mit diesem Netz, was noch im Tor hängt, also mit dem Fangnetz, springt er dann nochmal komisch raus und so. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Davon abgesehen ist es, glaube ich, eine sehr, sehr große Auslegungssache, was alles geprüft werden kann und was nicht. Und auch ähnlich wie im Fußball, eine Sache der Umsetzung dann. Ich habe mir dazu noch nicht so richtig eine Meinung gebildet, muss ich sagen, alles, was darüber hinausgeht. Aber du scheinst eine zu haben.
Ja, also vielleicht kommen wir dazu, was das deutsche Floorball und Videobeweis angeht, noch etwas später, wenn wir über die Finalserie reden zwischen MFBC und Weißenfels. Aber ja, also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag ab und zu auch so diese Fehler, die irgendwie historisch irgendwie im Sport Narben hinterlassen haben. Weißt du, so die Hand Gottes von Maradona, die wahrscheinlich heutzutage nicht mehr zählen würde und solche Geschichten. Aber aus dem Floorball, jetzt vor kurzem, ich hatte diesen Changing Floorball Podcast gehört und wir haben in letzter Zeit auch so ein bisschen den Überblick verloren. Aber dort ging es jedenfalls um eine kuriose Situation aus dem Halbfinale zwischen Tatran und Bohemians. Und die Sache war so, dass es die Übertragung des Spiels im Fernsehen erfordert hat, dass die Schiedsrichter Mikrofon tragen. Und es gab eben diese Situation, wo, ich glaube, Marek Benisch ist aufs Tor zugelaufen, einer von Bohemians hat ihn ein bisschen mit dem Stock einen kleinen Klapser mitgegeben und ihm ist der Ball ein bisschen zu weit weggelaufen und dann hat er nur noch den Pfosten getroffen. Und die Schiedsrichter wurden gebeten, sich das bitte anzusehen. Also Tatran hat eben angesagt, wir bitten um Prüfung. Wenn die Prüfung recht hat, dann würden sie einen Penalty kriegen oder einen Strafstoß. Und wenn sie nicht recht haben, also wenn sie unnötig im Grunde diesen Videobeweis erfordert haben, dann kriegt Tatran 2 Minuten Strafe. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen erklärt.
Ja.
Und in dieser Situation ist Folgendes passiert, und zwar wussten die Schiedsrichter, oder ihnen ist es wahrscheinlich so ganz bewusst gewesen, dass ihre Mikrofone angeschlossen sind und dass im tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen im Grunde ihr Dialog abläuft. Und sie standen vor diesem Bildschirm und haben sich tatsächlich angefangen, so ein bisschen zu streiten, ob denn jetzt die Situation so ist oder nicht ist. Irgendwann meinte der eine, nee, das ist klar, auf keinen Fall, also das sehe ich von hier, auf keinen Fall. Und der andere meinte, also, Alter, guck doch mal, ich meine, er erwischt ihn doch zweimal irgendwie mit einer Kelle. Nee, das sehe ich von hier. Dann meinte der vom Schiedsgericht, meinte noch, ja, wollt ihr denn noch die Aufnahme vom Fernsehen sehen? Weil offensichtlich haben die noch einen anderen Winkel. Sagt, nee, brauche ich nicht. Und dann meinte er, brauche ich nicht. Und der andere Schiedsrichter meinte, na gut, dann sagst du es, Tatran. Und sagt er, nee, das sagst du, weil dich haben sie deswegen angefragt. Also nach Regel musst du es ihnen erklären. Und also es kam unglaublich unprofessionell rüber. Dann haben sie es Tatran auch noch dann erklären müssen, nee, also ihr kriegt jetzt 2 Minuten Strafe dafür, dass ihr Videobeweis wolltet, obwohl der Stockschlag tatsächlich offensichtlich war. Also es war, man kann es nicht verstehen. Manchmal ist es ja im Fußball auch so, wenn so der Kölner Keller etwas nicht sieht, was die anderen 80 Millionen am Fernseher sehen. Aber hier war das tatsächlich offensichtlich. Und die Lektion ist, ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also für Situationen, wo es einfach eine binäre Entscheidung ist, war der Ball hinter der Linie oder nicht, finde ich das super. Wenn es jetzt dazu führt, dass das jetzt regelmäßig irgendwelche Wiederholungen gibt und nach jedem Tor muss man erstmal zum Schiri gucken, ob der nicht irgendwie einen eckigen Kasten anzeigt, dann finde ich das ziemlich ätzend und irgendwie nicht würdig der vermeintlich schnellsten Teamsportart der Welt.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, also ich glaube, das sehen alle so, im Fußball ist der Videobeweis halt unfassbar ätzend umgesetzt, ne? Also ich bin eigentlich relativ großer Fan immer gewesen, weil ich den Videobeweis halt aus dem Football kenne, also aus der NFL. Und da, finde ich, machen sie es halt richtig gut, ne? Also da erstens gibt's den nicht so wahnsinnig häufig, dann gehen diese Reviews normalerweise relativ schnell. Und dann ist es ja auch so, dass der Head-Schiri quasi, also der Hauptschiedsrichter, das einmal relativ transparent kommuniziert und dann gibt's auch keine Diskussionen. Von daher in der NFL finde ich das richtig, richtig gut umgesetzt. Im deutschen Fußball, beziehungsweise im internationalen Fußball generell. Also es führt ja mittlerweile einfach dazu, dass ein Tor fällt und dann gucken alle erstmal zum Schiedsrichter, ob sie jubeln dürfen oder nicht, weißt du? Das finde ich immer so, ja, braucht man, glaube ich, nicht. Naja. Aber du hast schon recht, wir haben nachher noch ein, zwei Situationen in unserer Besprechung, wo das Thema Videobeweis vielleicht nochmal so ein bisschen zur Sprache kommt. Und dann haben wir noch einen kurzen Ausblick für euch. Ihr habt hoffentlich schon das ein oder andere Mal auch von uns davon gehört. Das Final Four steht mittlerweile vor der Tür, wird bekanntermaßen am 17. und 18.05. in Zwickau stattfinden. Fahrt dahin und wenn ihr nicht hinfahrt, guckt zumindest den Livestream an. Den wird es sicherlich wieder geben und der wird sicherlich auch wieder gut. Die folgenden 4 Partien stehen am Samstag auf dem Programm. Um 10 Uhr spielt bei den Damen Hamburg gegen Bonn und um 13 Uhr Leipzig gegen Wernigerode. Und dann folgt die Herrenkategorie, da spielen um 16 Uhr Ebersgöns gegen Weißenfels und um 19 Uhr Hamburg gegen Chemnitz. Jan, wie sind deine Prognosen?
Oh, die Prognosen. Ich wollte eigentlich noch den Rest des Programms so ein bisschen zusammenfassen, aber.
Kannst du danach machen. Erst Prognosen.
Du hast mich total auf dem falschen Fuß erwischt. Aber Prognosen, ne? Umso spontaner wird's. Also Hamburg-Bonn bei den Damen Hamburg. Leipzig-Wernigerode, Leipzig. Und dann steht's im Finale Hamburg gegen Leipzig. Und ich glaube, diese perfekte Saison wird sich Leipzig nicht mehr nehmen wollen. Also Double für Leipzig, meine Prognose bei den Damen. Und bei den Herren, ja, also Ebersgöns kann ab und zu ein bisschen kitzeln, aber ich glaube, die Sache ist klar. Weißenfels kommt ins Finale. In der zweiten Spiel, ich glaube, Chemnitz. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Hamburg da jetzt irgendwie so aus dem Rhythmus gekommen ist, dass für die Saison dann irgendwann auch gegessen war und dass die jetzt einfach nicht mehr da reinkommen, irgendwie in das Niveau, das es bräuchte. Und dann steht's Chemnitz gegen Weißenfels und ich denke, Chemnitz holt's. Ich denke, Chemnitz weckt sich nochmal. Weißenfels ist immer noch leicht angetrunken vom Finale und dann wiederholt Chemnitz den Triumph vom letzten Jahr. Ist mein erster Guess.
Okay, möchtest du mein Gegen-Guess haben? Oder?
Ich bitte drum.
Okay. Damen, Hamburg gegen Bonn wird super eng, glaube ich. Ich sehe aber auch die Hamburgerinnen vorne. Leipzig gegen Wernigerode wird, glaube ich, relativ eindeutig. Also ich glaube, traue den Wernigeröderinnen einiges zu, aber ich glaube, Leipzig schwimmt so auf der Welle, die werden da einfach mal drüber walzen. Und Finale wird, glaube ich, wieder eng, aber ich bin bei dir. Leipzig ist die Saison schon wirklich, wirklich stark. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich komplett ungeschlagen durch die Saison kommen. Dann Eberskönz gegen Weißenfels. Boah, also nochmal Respekt an Eberskönz, dass sie gegen Kaufering gewonnen haben, aber gegen Weißenfels wird, glaube ich, nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Ich glaube, als so brutaler Außenseiter gibt es auch echt wenig Teams, die noch undankbarer zu bespielen sind als Weißenfels. Weil die führen dann irgendwann 5-1 und dann, also du siehst dann halt den Ball einfach nicht mehr. Die lassen den einfach die ganze Zeit laufen und du kommst, glaube ich, nicht mal groß zu Kontertoren, weil du einfach den Ball nie wieder siehst. Das ist halt gegen Weißenfels nochmal anders undankbar. Hamburg gegen Chemnitz ist für mich ein 50-50-Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, also die Zeichen stehen für mich schon sehr, sehr doll darauf, dass Weißenfels den Titel holen wird. Ich finde, das ist alles, also das ist alles so angerichtet für ein Double von Weißenfels. Mhm. Erstens, dass sie eben um 16 Uhr spielen und nicht um 19 Uhr. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine der Ansetzungen im deutschen Floorball, wo die Regenerationszeit eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, man kann es nicht groß ändern. Also ich wüsste nicht, welche Lösung es gibt, um dieses Problem der Regenerationszeit irgendwie aus der Welt zu schaffen. Du kannst ja nicht parallel spielen lassen oder sowas. Aber die 3 Stunden haben, glaube ich, die werden in der Bedeutung unterschätzt. Weil, na, Hamburg gegen Chemnitz wird um 19 Uhr angepfiffen, dann ist das Spiel um 21 Uhr durch, vorausgesetzt keine Verlängerung und so weiter und so fort. Dann musst du noch Cooldown machen, duschen, bla 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 bla. Dann ist es irgendwie 9:30, 10:00. Dann musst du noch essen. Dann kommst du irgendwann woanders an, bist noch voller Adrenalin. Dann ist die Frage, wie früh du pennen kannst. Also einige können das relativ schnell, das ist dann vielleicht eher 12:01. Einige schlafen super spät ein nach Spielen, das ist dann vielleicht eher so 2:03. Also, oh, das sind schon nicht die allerbesten Voraussetzungen, muss man sagen. Und wenn nicht ganz komische Sachen passieren, dann kann Weißenfels gegen Eberskönz halt nochmal richtig Körner sparen. Und Hamburg und Chemnitz werden sich wahrscheinlich bis zum Ende richtig doll gegenseitig geben. Also die werden wahrscheinlich einigermaßen platt auf ein relativ ausgeruhtes Weißenfels treffen. Da kann immer einiges passieren, aber also ich schieb den Weißenfelsern hier mal die sehr, sehr große Favoritenrolle zu, auf das gesamte Turnier gesehen.
Das ist so der Easy Guess.
Ja.
Viel zu einfach. Aber
amtierenden Pokalsieger getippt, Jan. Ich weiß nicht, was sie jetzt
denken. Ja, aber sie strauchelten ja zuletzt ein bisschen. Ich glaube, Chemnitz wird davon profitieren, dass sie gerade am Samstag auf Betriebstemperatur kommen. Und Weißenfels wird von Eberskönz jetzt nicht so gefordert. Da wird es für sie schwieriger sein, dann am Sonntag zu performen. Aber hey, wunderschön. Dann haben wir doch endlich mal was, wo wir gegeneinander wetten können.
Glaubst du, die Chemnitzer bauen dann eine Kivinen-Statue neben der Wiegmann-Statue? Oder wie machen sie das?
Da können sie so ein Tandem aufstellen, ja.
Gut, jetzt darfst du noch was zum Programm erzählen. Genau, hau raus.
Genau, das würde ich kurz nochmal zusammenfassen, weil in Zwickau hat man sich ja überlegt, dass es jetzt nicht nur um das Sportliche geht, sondern es gibt auch verschiedene andere Sachen, die man mitnehmen kann. Und zwar gibt es einen Kurs, die Trainingsmethodik mit Konzept, und zwar geleitet von den Bundestrainern, und zwar von Santeri Ratarilla und Michael Derner. Den Vortrag gibt es auf Englisch. Und dann gibt es noch Coachen statt Kommandieren. Das finde ich wunderschön, diesen Titel. Und der wird referiert von Atte Ronkanen, dem Bundestrainer der Damen. Wo ich ein bisschen stutzig geworden bin. Dafür darf man zahlen. Das ist auch in Ordnung so. Warum soll es umsonst sein? Der erste Kurs kostet 19,99 € und der andere kostet 14,99 €. Und also wenn man Cash zahlt, bin ich mal gespannt, wer die einzelnen Centstücke parat hat. aber okay, gut. Man muss ja irgendwo anfangen. Dann gibt es noch ein Nebenprogramm mit U11 und U13 Floorball Action direkt vor der Stadthalle Zwickau. Da will ich mal hoffen, dass es in Zwickau auch gutes Wetter gibt. Und dann sollte das, glaube ich, eine runde Sache werden. Bei einer Sache bin ich auch noch gestolpert, und zwar waren das die Ticketpreise. Und zwar gibt es da ein Anbieter, über den das abgewickelt wird, die heißen, glaube ich, Event Monkey, genau, habe ich hier gefunden. Und ein Ticket kostet 35 €. Das ist erstmal, also fürs Wochenende, okay, gut, dann ist es so. 35 bzw. 25 € das ermäßigte, plus 3 € Gebühr. Ja, also okay, sagen wir mal, es sind jetzt irgendwie 38 €. Jetzt gab es aber einen Insta-Post, wo es hieß, es gibt keine Abendkasse, und weil es keine Abendkasse gibt, muss man das vorab bestellen. Aber wenn man es doch am 17.05. kauft, dann gibt es noch 2 € on top. Gibt es jetzt diese 2 € on top von den 35 € oder plus 3 €? Es ist verwirrend. Und ich bin nicht der Einzige, der diese Fragezeichen im Hinterkopf hat. Ich werde es zwar nicht nach Zwickau schaffen, aber trotzdem würde ich empfehlen, da noch ein bisschen Klarheit zu schaffen. Aber ich wünsche Zwickau auf jeden Fall auch viel Erfolg mit der Veranstaltung. Und wie das alles geklappt und funktioniert hat, das wissen wir dann ja tatsächlich bei der nächsten Ausgabe.
Genau, da können wir dann noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Sind dann für heute auch schon größtenteils durch mit den News und hängen unsere quasi kleine Untersektion bei den News dran und sprechen als nächstes über WhatsApp Bundesliga. Und wie immer fangen wir an mit unseren Damen. Da war nach unserer letzten Folge tatsächlich nur eins, beziehungsweise maximal zwei Spiele waren noch offen. Spiel 1 vom Damenfinale war nämlich schon gespielt. Das hatte Leipzig relativ knapp gegen Hamburg in Mittelkirchen, kurioserweise, für sich entscheiden können. Und es war nur noch offen, wie gesagt, das oder die Rückspiele in Leipzig. Und wir kürzen ab, Leipzig hat gewonnen. Hat Hamburg in einem sehr, sehr knappen und umkämpften Spiel mit 4-3 geschlagen. Ist damit zum ersten Mal seit, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie vielen, auf jeden Fall mehreren Jahren, zuletzt hat ja immer Dümpten gewonnen und davor war Corona, mal wieder deutscher Meister geworden. Damit Glückwunsch von uns zur perfekten Saison, also überragende Leistung, jedes einzelne Spiel gewonnen. Es gab auch nicht einmal eine Verlängerung oder sowas in der Richtung. Teilweise gibt's ja noch so eine Perfect Season mit Sternchen dran, drei Spiele nach Verlängerung gewonnen oder sowas in der Richtung. Aber dazu haben sie es nicht kommen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass das letzte Spiel, Finalspiel gegen Hamburg, also was sie 4-3 gewonnen haben, war, glaube ich, tatsächlich das knappste Spiel der ganzen Saison. Kleines Fragezeichen. Aber hat gereicht. Also sehr, sehr stark. Da habe ich noch die eine kuriose Situation, die ich besprechen wollte, Jan. Wir haben nachher noch eine, das ist auch wieder Leipzig ein Thema, aber es gab auch eine beim Damenfinale. Am Ende hat sie dann keine Rolle gespielt, hätte zwischendurch aber vielleicht dazu führen können. Und zwar war das, glaube ich, Ende vom ersten Drittel, wo die Leipzigerinnen auch gerade relativ am Drücker waren. Dann machen sie, glaube ich, kurz vor der Drittelpause, irgendwie so 18. Minute oder sowas, laufen sie nochmal einen Konter, machen ein Tor. Ich habe das Spiel am Stream geguckt und war mir auch ziemlich sicher, dass es ein Tor war. Der Schiedsrichter sagt aber direkt, kein Tor, weiterspielen. Nur waren viele Leute ebenso wie ich der Ansicht, Moment, das war ja eindeutig ein Tor. Unter anderem das komplette Team der Leipzigerinnen, die alle schon zum Jubeln auf dem Spielfeld standen. Was man aber gemäß Regularien nicht darf, wenn kein Tor gefallen ist. Dementsprechend hat der Schiedsrichter nicht nur quasi, du kennst diese Geste, ne, beide Arme vor die Brust und dann zu den Seiten, so kein Tor. Und direkt im Anschluss danach hob der Schiedsrichter den Arm, um zu vermitteln, plus Wechselfehler für Leipzig. Das war, im Nachhinein ist es witzig, weil er hat ja keine Auswirkungen auf das Spiel gehabt, aber es war schon ein relativ großes Kuriosum, das habe ich so noch nie gesehen. Also, dass es tatsächlich einen Wechselfehler für Jubeln gab. Und man muss auch sagen, das wäre eines dieser Szenarien gewesen, wo schon der IFF-Videobeweis wirklich sehr, sehr hilfreich gewesen wäre, ne, wo man halt zumindest überprüfen darf, war der Ball im Tor oder war der Ball nicht im Tor. Den hätte Leipzig nämlich auf jeden Fall gezogen und es war auf jeden Fall ein Tor. Ich weiß gar nicht, warum das angezweifelt wurde. Ich glaube, das Fangnetz war relativ doll auf Spannung und wenn der Ball dann so oben gegen geht, weißt du, dann springt er ja teilweise einfach sofort wieder raus, obwohl er relativ eindeutig hinter der Linie war. Ich glaube, das war die Geschichte, die da passiert ist. Ja, wie gesagt, relativ großes Kuriosum im Finale, hat im Endeffekt keine Auswirkung gehabt, aber da wäre der Videobeweis vielleicht mal gar nicht so schlecht gewesen.
Ich habe zwei Sachen, die ich noch hinzufügen würde. Das eine ist, für wen es mich ganz besonders freut, ist Annemarie Mietz. Annemarie Mietz war ja schon jahrelang eine Leistungsspielerin, extrem wichtig für den MFBC. Und auch zu den Jahren, als Leipzig das letzte Mal Meister geworden ist, war sie ja dabei. Aber das waren noch so Jahre, wo es recht einfach war zu sagen, na, was sind das für eine Liga? Also das waren ja sogar Saisons, glaube ich, wo es zwei Mannschaften gab, ne, mit Leipzig und mit Weißenfels. Ich glaube, dann kamen schon die ersten Mannschaften dazu, aber die Liga war immer noch sehr kompakt. Und das hier ist im Grunde das erste Jahr, wo man so einen Titel holt oder wo auch Leipzig so einen Titel holt, wo man tatsächlich sagen kann, das war jetzt eine Konkurrenz, die ist so einer Liga voll würdig. Und ich glaube, Annemarie Mietz, das war und ist eine überragende Spielerin gewesen und es freut mich, dass sie jetzt mal so einen Titel holen kann in einer Liga, die ihren Qualitäten entspricht. Und dann gibt's noch so eine zweite Sache, die ich bemerkt habe und irgendwie habe ich sie seit Jahren vor Augen, aber ich habe es noch nie so ausgesprochen. Es gibt einen sehr deutschen Jubel im Damen-Floorball. Und ich glaube, wenn ich es jetzt beschreibe, wird dir auch ein Licht aufgehen. Und zwar ist es dieses, ich schieße ein Tor und Arm hochstrecken und auf der Stelle zweibeinig hüpfen.
Ja, stimmt.
Habe ich das Video geguckt, irgendwie gab es ein Tor und dann quasi drei Tore in Folge, es ist derselbe Jubel. Es ist, als wäre es einstudiert. Und ich habe dafür eine Bezeichnung ab jetzt. Also immer wenn wir das sehen, ich nenne es Superman hebt nicht ab.
Ja, stark. Aber das finde ich eigentlich witzig, weil es eigentlich ein sehr sympathischer Jubel ist. Ich finde, das ist so das Gegenteil von einstudierter Jubel, weißt du? Gerade heutzutage, wo alle ihre Lewandowski- und CR7-Posen machen, dann hast du alles gesehen und irgendwelche Floorballschläger wie den Degen oder das Schwert wieder in den Gürtel stecken oder rausholen oder drüber springen, so wie Alexander Rutt und solche Geschichten. Das ist eigentlich total cool, finde ich, wenn Leute einfach, weißt du, so wie Müller im Fußball, der einfach, egal wie wichtig das Tor ist, dass er schießt, der einfach so die Faust hebt. So, ja. So komplett uneinstudiert. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch, aber ich weiß, was du meinst, ja. Okay, ich habe auch noch ein, zwei Anekdoten, die ich da anfügen möchte. Und zwar habe ich beim letzten Podcast, als quasi absehbar war, dass es eine Perfect Season von den Leipziger Damen werden könnte, haben wir mal so in die Peripherie gefragt, wann es denn vielleicht mal die letzte Perfect Season im deutschen Floorball gegeben haben könnte, sowohl Damen als auch Herren. Und da hat sich kurz vor der Aufnahme netterweise noch Niklas bei uns gemeldet, der einmal tief ins Archiv abgetaucht ist. Und dann habe ich das selber auch nochmal gemacht. Und die letzte Perfect Season bei den Damen habe ich tatsächlich relativ schnell gefunden. Allerdings ist das Ganze auch nicht so richtig zu bewerten, muss man sagen. Und zwar war das die Saison, Sekunde, jetzt muss ich hier noch einmal kurz reingucken, welche das war, 17-18. Da ist der UHC Sparkasse Weißenfels in einer Perfect Season Meister geworden. Bei den Damen, wie gesagt. Aber ja, wie du schon angesprochen hast, also es war eine Liga mit 5 Teams. Von daher, ja, auf dem Papier stimmt das, aber es ist halt schon nicht so ganz vergleichbar mit dem, was die Damenliga heute ist, glaube ich. Ich habe es aber auch gefunden, beziehungsweise auf Anraten von Niklas habe ich es gefunden oder haben wir es gefunden, bei den Herren. Und da war es ganz überraschenderweise auch der UHC Weißenfels. Und zwar, Jan, du wirst dich erinnern können, in der Saison 2015-2016 hat Weißenfels 18 von 18 Saisonspielen in der regulären Saison gewonnen, Pokal übrigens auch geholt, also komplette Perfect Season, und mit einer Tordifferenz von sage und schreibe, halte ich fest, 277-62, also plus 215, das war noch die Ära vom TV Lilienthal, die haben als Zweitplatzierter eine Tordifferenz von 46 gehabt. Und wenn man da nochmal in die Scorerliste guckt, das habe ich mir dann auch nochmal angetan, da findet man den ein oder anderen interessanten Namen. Auf Platz 1, Anssi Souini, ich glaube, der ist 4 Jahre hintereinander Topscorer geworden, mit 79 Punkten. Besonders spannend fand ich aber auf Platz 2 Jarmo Eskelinen, auch von Weißenfels. Der hat in 18 Spielen 9 Tore geschossen, aber 51 Vorlagen gegeben. Das war eine brutale Bilanz.
Ja, es war tatsächlich, wenn du mich jetzt rückwirkend fragen würdest, wer mein Lieblingsspieler war, also in den ganzen 20 Jahren, die ich irgendwie Bundesliga spielen durfte, wer so ein Spieler war, wo ich dachte, irgendwie der bereicherte Liga spielerisch am meisten, dann ist es mit Sicherheit Eskelinen. Er war ein ziemliches Arschloch, muss ich sagen, wenn ich mich an gewisse Situationen auf dem Spielfeld erinnere. Aber ich glaube, es ist ihm egal, wenn ich das heute sage. Aber überragender Spieler. Und er hatte einen Pass und ein Ballgefühl, da hattest du das Gefühl, die Zeit läuft für ihn einfach ein bisschen langsamer. Das ist so ein bisschen Slow-Mo-Mode. Und das war schon überragend, gegen den zu spielen. Also ich glaube, das ist so einer von den, glaube ich, Top-3 Spielern, die in den letzten 20 Jahren irgendein Bundesliga-Thema aufgelaufen sind.
Und dann habe ich noch eine Frage an dich, Jan. Hast du die Saison nicht mitgespielt?
Ich habe gegen Eskelinen gespielt.
Ne, die Saison 2015-16. Ja, ich wollte einfach mal gucken. Es gab ja durchaus mal so ein paar Jahre, wo du immer relativ weit oben dabei warst auf der Scorerliste.
Ja, ich hatte dann tatsächlich eine kreative Pause gemacht und ich habe ein Jahr nicht gespielt. Und ich glaube, genau mich zu ahnen, dass es Eskelinens erste oder zweite Saison war. Also, wenn du mich
Ich weiß auch, dass du irgendwann mal du wurdest ja irgendwann umfunktioniert oder hast dich selber umfunktioniert zum Verteidiger und dann wurden es weniger Punkte, aber ich dachte, 0 Punkte?
Ja.
Nee. Also nicht auf der Scorerliste, das hat mich gewundert.
Das war dann meine kreative Saison. Ich glaube, das war dann damals auch so so ein Cut in meiner Floorballer-Vita. Ich glaube, das davor war eine Karriere und das danach war eine andere.
Okay. Spannend. Okay, aber also das zur letzten Perfect Season, die wir irgendwie so miterlebt haben im deutschen Floorball. Aber zurück zu den Damen. Dazu habe ich noch ein, zwei letzte Anmerkungen. Und zwar finde ich ehrlich gesagt, dass der Damenwettbewerb ich finde den sehr sympathisch und ich finde den vor allem sehr ehrlich. Also ich finde gerade im Herrenbereich, reden wir später noch in aller Ausführlichkeit drüber, geht es halt mittlerweile sehr, sehr viel darum, wer findet eigentlich welche Legionäre in irgendwelchen Top-4-Nationen und wie gut sind die eigentlich. Und da geht es natürlich auch noch darum, wie gut sind eigentlich die deutschen Spieler, wie gut bildest du dir aus, wie gut trainierst du und so weiter. Aber die Rolle ist schon kleiner. Und im deutschen Damenfloorball habe ich das Gefühl, da geht es halt wirklich darum, wer stellt aus den besten Spielerinnen der Stadt, der Region oder was auch immer das beste Team zusammen. Wie gut trainieren die? Wie intensiv trainieren die? Haben die einen großen Kader? Haben sie einen kleinen Kader? Sind die taktisch vernünftig eingestellt und so weiter? Und dann habe ich das Gefühl, wenn du da alles richtig machst oder vieles richtig machst, dann wirst du halt dadurch belohnt, unter anderem mit vielen Siegen und vielleicht auch mal einem Titel. Also so wie das bei Leipzig jetzt gelaufen ist, die letzten 2-3 Jahre, glaube ich, die eine oder andere echt bittere Niederlage einstecken mussten, aber sich jetzt halt mit einer richtig, richtig krassen Saison belohnen konnten. Das finde ich ist eigentlich eine sehr, sehr coole Entwicklung. Also dass es eben so von innen heraus ein neuer Meister geworden ist, weißt du, die einfach quasi in Leipzig vernünftig gearbeitet haben und dann hat sich's halt ausgezahlt. Und zweite Anmerkung dazu, ich glaube, die nächste Saison könnte sehr, sehr spannend werden. Das ist jetzt nochmal so ein kleiner Ausblick auf die Transfers. Wer da sein Ohr am Transfer-Window hatte, sag ich jetzt mal, der wird vielleicht schon gelesen haben, dass Theresa Beppler-Alt aus der Schweiz zurückkommt und zwar zu Bonn wechseln wird, also eine der besten Spielerinnen, die es in Deutschland oder eine der besten deutschen Spielerinnen, sie war ja nicht in Deutschland, die es in den letzten Jahren überhaupt so gibt, geht nach Bonn, die in den letzten Jahren auch echt aufstrebend unterwegs waren. Ich glaube, diese Saison den dritten Platz in der regulären Saison geholt haben. Also die werden dadurch auf jeden Fall nochmal eine Ecke besser. Dann kommt Annalena Best, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Instagram zurück zu Tümpten, also die andere richtig, richtig gute deutsche Floorballerin, die wir momentan haben, kommt wieder nach Deutschland und macht Tümpten wahrscheinlich nochmal eine Ecke stärker. Und wenn meine Gerüchteküche mich nicht ganz täuscht, wird auch Lena Backus zurück nach Tümpten kommen. Und da sicherlich auch im Tor nochmal ein gewisses Upgrade sein. Also nächste Saison könnte mit Leipzig, vielleicht mit Bonn, mit Dümpten auf jeden Fall, die dann wieder stärker sein werden, mit Hamburg, bei denen ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass sie über den Sommer schwächer werden, vielleicht auch mit Weißenfels, wenn die nochmal irgendwie ein bisschen nachlegen oder sowas auf dem Transfermarkt, das könnte nächste Saison eine richtig, richtig coole Liga werden.
Ich habe da nicht viel beizutragen, du hast natürlich recht und ich glaube zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, dass die Liga vielleicht so ein bisschen ehrlicher ist, weil sie organischer entsteht, natürlich spielt da so ein bisschen mit rein, dass es da einfach dass diese Mobilität da gar nicht so existiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich irgendwelche 3-4 finnischen Spielerinnen nach Dümpten oder Leipzig kommen, ist relativ gering. Ab und zu gibt's ja Spielerinnen aus dem Ausland, die machen aber vielleicht auch nicht so einen großen Unterschied, weil sie dann meistens auch nicht so gezielt akquiriert werden. Aber du hast recht und wahrscheinlich ist es dann auch so ein bisschen das nachhaltigere Modell. Und wir gehen dann einfach mal rüber zu den Herren, denn auch da ist die Meisterschaft entschieden. Der UHC Weißenfels trägt den Titel weiter und die Serie hätte auch hier nicht spannender sein können. Ich hatte ja letztes Mal meinten wir, wie oft es in diesen Playoffs schon Penalty-Schießen gab, um etwas zu entscheiden. Und in der Finalserie gab es sogar zweimal Penalty-Schießen. Also dieses Penalty-Schießen, das will im Grunde auch in die reguläre Phase eingeführt werden. Aber das ist ein Thema für ein andermal. Leipzig gewinnt die ersten zwei Spiele. 10-7, 5-4. Und dann ist es ja eigentlich nicht vorstellbar, dass man da jetzt drei Spiele in Folge verliert. Aber genau so ist es gekommen. 3-2 für Weißenfels in Weißenfels, 7-6 in Penalty-Schießen und dann im entscheidenden fünften Spiel 8-5 Sieg für Weißenfels in Leipzig. Ich weiß nicht, hast du gedacht nach dem zweiten Spiel, als Leipzig dann im Grunde in diese Führung geht, dass die das noch liegen lassen?
Schwierige Frage. Ich habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass Weißenfels das noch holt. Also ich finde, die sind so stabil aufgetreten. Klar, sie haben beide Spiele verloren, von daher jetzt zu sagen, wir sind stabil aufgetreten, ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich finde schon, dass auch die beiden Spiele hätten ja andersrum ausgehen können. Von daher hatte ich schon das Gefühl, gerade weil, ne, du hast dann ja in der Konstellation Spiel 3 zu Hause, Spiel 4 zu Hause. Wenn du dann erstmal Spiel 3 gewinnst, dann hast du halt richtig, richtig viel Momentum wieder auf der Seite. Das ist dann super hilfreich für Spiel 4. Und wenn es dann unentschieden steht, dann fährst du da halt wieder hin und dann hat quasi das Team, was 2-0 geführt hat, dann sowieso Muffensausen, weißt du? Weil du kannst ja eigentlich nur noch, also du hast so viel zu verlieren und das Team, was quasi den Ausgleich geschafft hat, hat so viel zu gewinnen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, nee, Weißenfels holt das auf jeden Fall noch. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es möglich ist.
Ja, und ich glaube, wir könnten gerade bei diesem vierten Spiel mal kurz einen Zwischenstopp machen. Und zwar eigentlich hätte ja Leipzig in diesem Spiel den Titel zweimal holen müssen. Also beim ersten Mal, es ist eine 6-5 Führung, wenige Sekunden vor Schluss. Das willst du doch irgendwie über die Zeit drücken. Aber dann krallt sich Christos Babris den Ball Schlenzer von der linken Flanke und irgendwie landet der Ball im Tor 6-6. Also ich glaube, da hat sich schon Leipzig gedacht, um Himmels Willen, das waren doch nur noch Sekunden, lass uns das doch irgendwie über die Zeit bringen.
Ja, vor allem war das Ding, also das, da muss ich kurz einhaken, das ist ein Tor, das fand ich tatsächlich auch einigermaßen bitter, dass er den macht. Also man, eigentlich weiß man, dass er von da schießt. Ja. Das ist so ein Ding, das hat er die halbe Saison schon übergemacht. Also ich habe, glaube ich, 27 Highlight-Tore von ihm diese Saison gesehen, ja, wo er halt immer als Lefty von links schießt. Man muss halt auch sagen, also jetzt kann man natürlich sagen, der ist immer leicht zu gesagt von da und so weiter. Also er macht das schon auch brutal gut. Es ist super schwer zu blocken. Er setzt den immer flach an langen Pfosten. Nicht immer flach, manchmal hoch, aber auf jeden Fall immer an langen Pfosten. Er schießt ganz häufig dann, weil er halt Lefty ist, musst du halt anders blocken als bei einem Right-Shot, wo du normalerweise den Block setzen müsstest. Das heißt, er kommt ganz, ganz häufig am Block vorbei. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das hätte man auf jeden Fall verhindern können. Ich glaube trotzdem, dass sich die Leipziger nach dem Ding in den Arsch gebissen haben, dass sich da nicht einfach zwei Leute im Block eingegraben haben auf der Seite. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl der Go-To-Move von den Leipzigern, von Weißenfelsern, sorry. Wenn sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, dann kriegt Babris den Ball auf der linken Seite und darf der Junge schlenzen.
Und dann Verlängerung. Und die zweite Minute der Verlängerung steht 6-6. Und Oliver Bothe zieht an der linken Seite vorbei, spielt den Pass in den Slot, dort ist Atte Väisänen und der stochert ihn ins Netz. Also eigentlich Titel geholt, Meister Leipzig. Aber Schiedsrichter Toni Smelius pfeift zurück und sagt, Schutzraum, Tor zählt nicht. Wir haben vor der Aufnahme heute uns da ein bisschen Zeit genommen und haben auf dieses Bild gestarrt, auf den Screen genau Sekunden in Bruchteilen von Sekunden einmal alles ablaufen lassen, um genau zu sehen, war er auf der Linie, war er nicht auf der Linie. Also meine Überzeugung war, das war eigentlich ein klares Tor und eigentlich hätte es nie ein fünftes Spiel geben müssen. Du bist da ein bisschen gnädiger.
Naja, also wenn man es Frame by Frame durchgeht und nur nach den Bildern im Stream guckt, dann gibt es einen Frame, wo man nicht hundertprozentig sicher sein kann, wo der Fuß von Atte Väisänen ist. Und möglicherweise war der auf der Ecke vom Schutzraum. Also, ne, ich bin da so Benefit of the Doubt, wie man so schön sagt. Keine Ahnung, ob es noch andere Bilder gibt, die ganz klar sagen, nee, Moment, der stand wo ganz anders, der stand irgendwie 3 Meter neben dem Schutzraum oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, es gibt einen Frame, wo ich quasi sagen würde, man kann nicht mit Sicherheit ausschließen, dass er im Schutzraum war. Aber das ist so ein bisschen jetzt Detail-Rumhackerei. Also ich bin da bei dir. Also zu 98% würde ich sagen, war das ein reguläres Tor. Und der Titel müsste eigentlich dieses Jahr an Leipzig gehen. Ist aber auch so ein Ding. Wir haben ja vorhin noch über den Videobeweis gesprochen und dass der Videobeweis nach Modell IFF super sinnvoll ist und im Spiel der Damen, also bei Leipzig gegen Hamburg im Damenfinale, super viel gebracht hätte. In der Situation hätte dir der IFF-Videobeweis aber gar nichts gebracht. Also du hättest auch da zum Schiri gehen können und sagen, bitte prüf die Situation nochmal. Dann hätte der Schiedsrichter sich das angeguckt und hätte festgestellt, der Ball war im Tor oder war nicht im Tor, beziehungsweise hätte dann gesehen, der Ball war im Tor, aber ist ja völlig egal, weil er hat ja Schutzraumvergehen gepfiffen. Weißt du, also das kannst du nicht revidieren. Du hättest nur sagen können, ja, Ball war im Tor, aber er hat ja gar nicht bestritten, dass der Ball im Tor war oder nicht im Tor war oder so. Es ging ja um dieses Ding, Schutzraumvergehen. Von daher, um solche Sachen abzustellen, müsste man halt einen Videobeweis wieder deutlich weiter fassen. Und das ist, glaube ich, immer kompliziert. Und da, wie du schon sagtest, ne, da muss man dann ein bisschen darauf achten, dass man dann nicht irgendwie 1000 verschiedene Sachen überprüfbar macht. Was dann irgendwie alles sehr unübersichtlich macht und alles in die Länge zieht.
Ich wollte eigentlich, als ich gesehen habe, wer die Schiedsrichter sind, die für die Serie angesetzt sind, wollte ich eigentlich schon wieder meinen Meckerapparat vorbereiten, um zu sagen, warum pfeifen eigentlich Schiedsrichter ein Finale, die früher mal für eine dieser Mannschaften gespielt haben, weil Toni Smelius ist ja ehemaliger MFBC-Spieler. Aber ich glaube, mit dem Pfiff hat er sich im Grunde als mindestens neutral definiert. Und ich glaube, da wird man ihm jetzt nicht mit allzu viel Liebe in Leipzig begegnet sein. Aber dann auf jeden Fall Spiel 5. Und ich frage mal einfach so wertfrei, wie gefiel dir die Serie und insbesondere das letzte Spiel so von der sportlichen, vom sportlichen Niveau her?
Ich bin da sehr, innerlich sehr zerrissen. Also ich fand die ganze Finalserie, fand ich super spannend zu gucken. Es waren auch unfassbar intensive Spiele, muss man sagen. Also die Jungs haben sich echt nicht viel gegeben auf dem Feld. War richtig, richtig krasse Härte. Also jetzt immer noch nicht das. Ich habe jetzt am Wochenende, sprechen wir nachher noch drüber, ne, habe ich schwedisches Finale geguckt. Es war noch nicht so, dass sie sich auf dem Platz geprügelt haben, wie die Schweden das immer machen. Aber es war jetzt auch nicht so super weit davon entfernt. Ich finde, es gab super, super viele Momente, so ein bisschen für die Geschichtsbücher, wenn man sagen will. Also das Tor des Finales, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ist ja in Spiel 5 das Zorro-Tor von Marc-Uli Bothe. Hast du das gesehen?
Ja, ja,
das fand ich, das fand ich brutal, das Tor. Das war richtig, richtig cool. Gerade weil viele ja auch immer sagen, ich zähle mich da selber komplett dazu, dass der Zorro-Trick eigentlich unnötig ist und dass die Situation, in denen du den richtig gut anwenden kannst, die kannst du halt irgendwie, das sind vielleicht, weiß nicht, 2% in einem Spiel, weißt du? Und 98% brauchst du den halt nicht. Beziehungsweise, wenn du ihn einsetzt, ist es häufig Quatsch und du hättest die Situation anders besser lösen können und vielleicht nicht einen dummen Ball verloren, so. Aber wie er den da macht, mit was für einer Selbstverständlichkeit er den einfach im Laufen um den Block rumzieht und dann sagt, naja, wenn der Torwart im kurzen Eck ist und der Block im kurzen Eck ist, dann nehme ich den halt auf die Rückhand per Zorro und mache ihn am langen Pfosten rein. Das fand ich schon krass. Also es ist, glaube ich, echt mit eins der schönsten Zorro-Tore, die ich je gesehen habe, einfach weil das so nonchalant war. Aber ich muss sagen, rein sportlich fand ich, war die Serie jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau. Und das gilt auch für beide Mannschaften. Also ich finde, da waren super, super, super viele Tore dabei, die auf ganz, ganz, ganz klare Fehler zurückzuführen sind. Also wo entweder ein Spieler oder zwei Spieler einer Mannschaft einfach einen wahnsinnigen Fehler machen. Und wie konsequent solche Fehler dann bestraft werden, ist nochmal was anderes. Das ist natürlich auch eine Qualität. Da finde ich gerade den MFBC extrem gut. Ich finde, die brauchen wirklich wenig Fehler vom Gegner, um daraus Tore zu machen. Aber also gerade im Spiel 5 kann man sich, glaube ich, exemplarisch dafür angucken. Ich glaube, da war also mindestens die Hälfte der Tore war wirklich einfach eklatanter Fehler. Team 1, Tor, anderes Team. Und ja, das hat sich für mich ein bisschen tatsächlich durch die komplette Finalserie gezogen.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe mir auch gedacht, das ist, also hätte man mir dieses Finale vor 12 Jahren gezeigt, würde ich sagen, ja, das ist so ein bisschen das Niveau der Liga. Ich glaube, das passiert natürlich relativ schnell, wenn es so eine enge Serie ist, dass man
ja,
dann
wenn Nerven dazukommen, ja, ja.
Dass man dann so ein bisschen anfängt zu zappeln. Aber es gab natürlich so Phasen, wo es im Grunde keinen dritten Pass mehr gab. Ne? Also es gab einen Pass, ja, ja, noch einen zweiten und dann ist der Ball verloren gegangen. Also es, vom Niveau her war das tatsächlich jetzt nicht das Allerfeinste und es war vielleicht jetzt auch nicht so dieser Spannung und dieser eigentlich extrem aufregenden Saison so ganz würdig. Ich glaube, wenn man es zusammenfassen will, ich hatte so das Gefühl, es gab so zwei Druckphasen Leipzigs im zweiten und im dritten Drittel, wo sie es einfach nicht schaffen, Tor zu schießen. Ja. Und diese Phasen enden im Grunde jedes Mal damit, dass sich Jonas Hofmann irgendwie mit dem Ball durchtanzt und dann halt ein Tor schießt. Und beide Phasen waren dann im Grunde zum Teil zumindest vorentscheidend. Und dann bist du halt wahrscheinlich die etwas reifere Mannschaft, die dann vielleicht den einen Fehler weniger macht. Und deshalb holst du den Titel.
Ja, das fand ich du bist ja bei Spiel 5 gerade noch, das fand ich auch bezeichnend. Ich glaube, es war Anfang drittes Drittel oder so, wo Leipzig wirklich über 5, 6, 7 Minuten Floorball spielt, wie aus einem Guss. Also wirklich Torschuss, 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 Torschuss. Keiner geht rein. Weißenfels kommt zwischendurch einmal wieder an Ball, Kontertor. So. Und da hast du wirklich gemerkt, wie quasi bei den Leipzigern so ein bisschen die Luft entwichen ist. Das war schon brutal, wie sie dafür bestraft worden sind. Das stimmt, ja. Gut. Was man noch ergänzend ansprechen kann, ist nochmal die Geschichte mit der Hallensituation. Spiel 2 musste ja in Leipzig gespielt werden, in der Sporthalle am Rabit, wo gerade mal 200 Leuten, was einigermaßen traurig war, haben wir uns auch auf Instagram einigermaßen drüber aufgeregt. Aber ich glaube, das wurde ein bisschen falsch verstanden. Wir wollten da weder gegen Weißenfels noch gegen Leipzig schießen oder so. So wie ich das mitbekommen habe, war es tatsächlich einfach die Stadt, die dem MFBC vorgeschrieben hat, nee, Leute, ihr spielt schön in der Halle am Rabit, die andere bekommt ihr nicht. Und das ist halt, ja, weiß ich nicht, also es ist halt bitter. Zeigt halt ein bisschen, wo wir als Sportler leider immer noch stehen, dass man dann da irgendwie Finalspiel mit 200 Leuten, vor 200 Leuten spielen muss. Spiel 5, muss man dafür sagen, hat es natürlich dann auch in die andere Richtung wieder rausgerissen. Das dürfte Rekordkulisse gewesen sein dieses Jahr. Sogar, ich glaube, das Auftaktspiel in Chemnitz waren auch über 700 Leute da. Ich weiß aber nicht, wie viele es genau waren. Aber Spiel 5 auf jeden Fall mehr als 750 Leute in der Halle in der Brüderstraße. Das war schon richtig cool.
Ja, also ich bin da ein bisschen drüber gestolpert, muss ich sagen, über diese Zuschauerthematik, weil ich finde das natürlich ein absolutes Armutszeugnis für eine Bundesliga. Und dafür können, wie gesagt, die Vereine bedingt was. Aber wir können natürlich als Szene uns vielleicht ein bisschen mehr trauen. Und ich fand es lustig, wir hatten ja diesen Post gebracht, wo wir das wiederholt haben, dass im Grunde Leipzig sagt, du, es können nur 50 Fans von der einen Mannschaft, 50 Fans von der anderen, das muss jetzt angemeldet sein. Wir hatten es gepostet und ich hätte dazu geschrieben, also das nächste Mal, wenn wir darüber diskutieren, dass die Bundesliga ausreicht, um die Sportart zu bewerben, dann bitte daran erinnern. Und der UHC Weißenfels war der erste Verein, der es geliked hat, also diese Bemerkung. Und eigentlich wollte ich so ein bisschen den UHC Weißenfels anstupsen, auch mit dieser Bemerkung, weil von dort gab es ja am meisten Kritik, was diesen Juni-Termin des Final Fours angeht. Und ich glaube, wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass wir einfach wirklich eine Veranstaltung brauchen, die sehr hoch gehängt wird und die wirklich sehr gut vermarktet werden muss, weil die Bundesliga wird es nicht hinkriegen. Ja, also die ist einfach wirklich eingeschränkt durch die Mittel der Vereine und ist wieder ein Thema, wo wir schon ein paar Mal drin waren, aber wir werden einfach in dieses Final Four was rein investieren müssen, damit das halt die Veranstaltung ist, die wir vermarkten wollen. Und ist natürlich schade. Also so eine schlechte Zuschauerzahlen in den Playoffs ist schwierig. Und auch diese 750, also um ehrlich zu sein, ich erinnere mich, vor 15 Jahren haben wir schon mal über 1000 Zuschauer in der Bundesliga gehabt. Also diese Kurve, die irgendwie nach oben zeigen würde, was die Vermarktung der Liga angeht, ich sehe sie nicht.
Ja, so ein bisschen inselhaft, ne? Also in Holzbrücken und in Chemnitz läuft es ja zum Beispiel sehr, sehr gut. In der Breite läuft es dann eher so mittelmäßig, kann man, glaube ich, sagen.
Ja.
Ja. Gut, dann haben wir noch ein paar Aufstiegs- und Abstiegs-News. Und zwar können wir uns gelinde gesagt von Bayern verabschieden, leider. Die Kaufringer haben in der Relegation gegen das kleine, in Anführungszeichen, Leipzig spielen dürfen oder müssen. Gegen den SC DRFK haben
das hart. Das ist hart.
Was ist hart? Das kleine Leipzig?
Das kleine Leipzig ist hart. Aber das schneiden wir nicht raus. Lass es drin. Das okay. Ist ein Ansporn.
Aber ist das, also hast du da Hintergrundwissen zu oder ist das, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, hat der Verein 20 mal so viele Mitglieder wie der MFPC, nur die Titel landen beim MFPC oder wie ist das?
Naja, also ich glaube,
ich habe mich natürlich nur auf die Liga-Zugehörigkeit bezogen.
Ja, also ich glaube, die Mitglieder der Floorball-Abteilung, die werden wahrscheinlich ähnlich sein. Ich glaube, das würde ich jetzt raten. Der Gesamtverein ist natürlich ein riesiger Verein.
Ja, okay.
Das ist die eine Sache. Und die andere, ich kenne mich natürlich noch auch aus vergangenen Zeiten, wo das natürlich schon so ein bisschen triggernd war, wenn es da hieß, ja, guck mal, aber hier, die sind doch die Großen, ihr seid die Kleinen. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ihr kommt ja aus der zweiten Liga, also jetzt macht mal Ansage und werdet die Nummer 1 in Leipzig.
So, und vielleicht habe ich mich einfach direkt unsympathisch gemacht für die nächste Saison. Das gehört dann vielleicht auch mal dazu. Gut, also das erste Spiel wurde in Kaufering gespielt. Das hat Kaufering gewonnen, 6-3. Und dann hat aber Leipzig noch die Serie drehen können mit einem 3-1 und dann im Anschluss einem 4-3 zu Hause. Das 4-3 war einigermaßen kurios. Leipzig hat 4-0 geführt. Kaufering ist nochmal auf 3-4 rangekommen. Alle drei Tore hat Captain Benedikt Richardson gemacht, also der wollte wirklich nicht absteigen, aber zum 4-4 hat es dann leider doch nicht gereicht, von daher, ja, wie ich es gerade schon angesprochen habe, beide Bayern-Teams raus, also München war jetzt 2 Saisons in der ersten Liga, wenn ich mich richtig erinnere, und Kaufering deutlich länger, seit 2013, also insgesamt 12 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit, das finde ich einigermaßen krass und ist auch eine Entwicklung, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Haben wir beim letzten Mal ja auch schon teilweise angesprochen, ne? Gerade weil beide ja auch echt gute Jugendarbeiten hatten in den letzten Jahren und weil man immer so das Gefühl hatte, der Süden kommt. Und für mich wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts ist der Süden jetzt so komplett weg. Also, dass ein Team aus dem Süden absteigt, hätte ich gesagt, ja, okay, kann passieren. Dass beide absteigen, finde ich tatsächlich sehr überraschend. Gerade auch, weil ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal überhaupt gab, dass zwei Teams aus der Liga abgestiegen sind. Also klar, einen hast du ja immer, ne, den Direktabsteiger. Aber dass das Team in der zweiten Liga die Relegation gewonnen hat, das dürfte echt ein paar Jahre her sein. Also zumindest seit Corona gab es das nicht. Und ich sage jetzt immer der Süden und so weiter und so fort. Mir ist klar, dass Schriesheim eigentlich auch ein Südteam ist, aber Schriesheim ist ja nun mal nicht Bayern. Und gerade die Entwicklung in Bayern ist in den letzten Jahren, finde ich, richtig brutal nach vorne gegangen.
Ja, es läuft so ein bisschen entgegen diesem Trend, dass eigentlich die Region dann doch schon im Aufschwung ist und Bayern relativ gut wächst. Und ich finde das natürlich für den Sport sehr schade, weil du versuchst dich natürlich entlang aller Bundesland-Grenzen irgendwie zu verteilen. Man will ja irgendwie in ganz Deutschland zu sehen sein mit der Sportart, auch in der ersten Liga. Und deshalb ist es natürlich schade, wenn gerade dieses Ballungsgebiet München jetzt seinen Verein verliert. Und ich glaube, wahrscheinlich ist jetzt München aber auch ein bisschen beruhigt, weil jetzt die Spieler dann nicht irgendwie noch eine zweite Chance bei Kaufering für nächstes Jahr suchen. Also ich glaube, das stabilisiert so ein bisschen die Kader auf beiden Seiten. Da wird wahrscheinlich kein Spieler von links nach rechts geholt, damit er dann doch nochmal in der Königsklasse spielen muss. Ich kann mir aber auch denken, dass es viele Vereine in der ersten Liga gibt, die dann ganz happy sind, dass sie nicht so weit in den Süden fahren müssen. Aber für die Entwicklung der Sportart ist es mit Sicherheit nicht gut.
Ja, was halt auch total krass ist, wir waren ja immer, also Flowboy war ja immer im Osten super, super groß, muss man sagen, ne? Also in Ostdeutschland, da kamen ja immer die meisten Bundesligisten her, gerade mit Leipzig-Weißenfels, also gefühlt jeder Titel geht ja auch in den Osten. Und da hatte ich in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Gefühl, dass es davon weggeht und dass es sich eben so ein bisschen diversifiziert und dass andere Regionen nachziehen, gerade so mit Hamburg und Schenefeld zum Beispiel im Norden, München-Kaufering im Süden, Holzbüttgen-Bonn im Westen. Da gab es dann ja immer so ein paar Paarungen, die sich da ganz gut quasi aus dem Sumpf der zweiten Ligen nach oben geschwungen haben, sag ich jetzt mal. Und für nächste Saison sind einfach, ich zähle jetzt einfach mal Berlin mit zum Osten, weil die im Osten gelegen sind, 7 von 12 Bundesliga-Teams kommen nächste Saison wieder aus dem Osten. Also die Entwicklung ist mittlerweile komplett rückläufig. 7 aus dem Osten, 2 aus dem Norden, 2 aus dem Westen, 1 aus dem Süden. Das finde ich schon krass. Ist auch so ein bisschen entgegen dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Jetzt, keine Ahnung, wie sehr man da in die Analyse gehen will, ist von außen natürlich auch, und ich beurteile uns als von außen schwer zu beurteilen. Kann natürlich auch sein, dass das die Vereine aus dem Osten mitbekommen haben und gesagt haben, oh, wir müssen wieder ein bisschen mehr investieren. Und jetzt ernten die halt die Früchte dafür. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein bisschen einfach gesprochen, das alles über einen Kamm zu scheren. Aber es ist auf jeden Fall interessant, das zu beobachten. Und dann wollen wir noch eine News nachschieben, und zwar zu den Aufstiegs-Abstiegs-Szenarien der zweiten Bundesligisten. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob es beim letzten Mal schon entschieden war, aber der MTV Mittelkirchen ist abgestiegen. Und aufgestiegen ist stattdessen oder dafür sind die Baltic Storms, die sich in der Aufstiegsserie gegen den TSC Wellingsbüttel durchgesetzt haben. Wellingsbüttel muss beziehungsweise darf jetzt noch eine Relegationsserie gegen den TV Eichhorn Bremen spielen. Die ist noch nicht vorbei, das dauert auch noch ein paar Wochen. Aber Bremen führt in der Serie 1-0 und hat das erste Spiel auch klar für sich entschieden, 15-4. Also das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Bremen in der zweiten Liga bleibt. Für die Baltic Storms freut es mich sehr, dass sie wieder in der zweiten Liga sind. Zum einen einer meiner Ex-Vereine und ich habe nicht so viele davon. Und zum anderen, weil das viele, glaube ich, nicht wissen, aber da steckt ja auch extrem viel Floorball-Tradition dahinter. Die Baltic Storms sind ja quasi der Nachfolgeverein vom TSV Neuwittenbeck, beziehungsweise das Nachfolgekonstrukt, was aus dem TSV Neuwittenbeck hervorgegangen ist. Und der TSV Neuwittenbeck dürfte der Verein gewesen sein, der, glaube ich, insgesamt überhaupt die meisten Jahre in der zweiten Bundesliga verbracht hat. Also die sind seit Gründung der zweiten Liga, das dürfte irgendwie 2007 oder so gewesen sein oder 2008, haben die tatsächlich immer zweite Liga gespielt, bis sie vor 2 Jahren, also 2023, dann doch irgendwann mal abgestiegen sind. Und 2 Jahre dann Regionalliga spielen mussten oder durften und jetzt eben quasi wieder in die Regionalliga zurückgekehrt sind. Und der TSV Neuwittenbeck hat auch übrigens die erste Zweitligameisterschaft aller Zeiten geholt. Also damals, als es dann erstmalig eine zweite Liga gab, hat Neuwittenbeck den ersten Zweitligatitel geholt. Bisschen deutsche Floorball-Historie so nebenher. Und dann würden wir einsteigen in unser erstes großes Thema für heute. Und zwar haben wir das auch beim letzten Mal schon leicht angeschnitten und wir nennen es einfach mal die Finisierung der deutschen Bundesliga der Herren. So, und ich fange einfach mal an, Jan, mit ein paar Fakten. Völlig wertfrei. Fakten sind Fakten. Und dann können wir danach immer noch drüber sprechen, wie wir das finden. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mal mit der Spielerseite an. Und beleuchten danach noch die Trainerseite. Wir reden jetzt mal ausschließlich über die Herren-Bundesliga, weil wir haben es weiter oben schon angerissen. Die Damen-Bundesliga betrifft es einfach nicht. Also die Damen-Bundesliga hat eigentlich kein Legionärsthema. Es gibt hin und wieder mal eine ausländische Verstärkungsspielerin, die bei dem einen oder anderen Verein mitspielt. Aber es ist erstens selten. Und wenn, dann ist es, glaube ich, auch eher so ein Einzelfall und nicht irgendwas mit System. Aber in der ersten deutschen Floorball-Bundesliga der Herren muss man, und teilweise auch bei der zweiten muss man mittlerweile sagen, wenn man nach Potsdam guckt, muss man einfach sagen, dass die Legionäre die Liga entscheiden. Also das ist einfach Fakt, das ist für mich auch nicht groß diskutabel oder sowas. Klar spielen deutsche Spieler eine Rolle, aber entscheiden tun es die ausländischen Verstärkungsspieler. Und ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgeschrieben. Klar, in die Scorerlisten gucken kann jeder, da sind mittlerweile immer so ungefähr 50% der besten Scorer sind Legionäre. Aber ich habe noch mal ein bisschen weiter geschaut und nicht einfach nur auf die Scorerliste, sondern ich habe mir mal rausgeschrieben, von allen Teams die besten 5 Scorer, weil ich glaube, dass wir uns darauf einigen können, dass die Scorer meistens die besten Spieler sind und meistens die, die Spiele entscheiden. Klar, man kann sich auch mal eine krasse finnische Abwehrkante hinten reinstellen, aber meistens haben die dann auch einigermaßen Offensivqualitäten. Also von jedem Team habe ich mir die 5 besten Scorer rausgeschrieben und insgesamt sind 37% der Top 5 Scorer aller Teams mittlerweile aus Top 5 Nationen. Ich habe hier Top 5 Nationen geschrieben, damit wir die Diskussion Schweiz und Lettland vermeiden können und damit ich die lettischen Verstärkungsspieler von Weißenfels mit im Topf habe. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und einfach sagen, gut, wir haben zwar 12 Teams in der Liga, aber um den Titel mitspielen tun ja nicht alle 12, sondern nur die besten 8 und die Playdown-Teams schneiden wir einfach mal raus, dann sind es nicht mehr 37%, sondern sogar 53% der Top-5-Scorer aller Teams sind ausländische Verstärkungsspieler. Das ist das eine. Das andere, was mir noch aufgefallen ist, gerade wenn man sich die Halbfinals angeguckt hat, also Chemnitz gegen Weißenfels war ja das eine und Leipzig gegen Bonn war die andere Paarung, dann ist es ja eigentlich immer so, auch die guten Teams fangen ihre Spiele mit 3 Linien an oder spielen größtenteils mit 3 Linien. Ganz am Ende sind aber eigentlich in der Crunch-Time, wenn das Spiel nicht schon ewig entschieden ist und so, sind eigentlich immer nur 2 Linien auf dem Platz. Und von diesen 2 Linien sind auch immer mittlerweile richtig, richtig viele Spieler Legionäre. Wenn Bonn oder Leipzig mit 2 Linien gespielt haben, dann waren eigentlich meistens, also größtenteils, wenn die 4 ausländischen Verstärkungsspieler mitspielen, waren nur noch 6 deutsche Spieler auf dem Platz. Bei Weißenfels waren es nur 5 deutsche. Und bei Chemnitz ist es sogar so, dass wenn die auf 2 Linien runtergehen, stehen nur noch 4 deutsche Spieler auf dem Platz. Und alle anderen sind entweder Finnen oder in dem Fall war noch ein Tscheche dabei. Und ich will damit jetzt gar nicht sagen, ist die deutsche Meisterschaft, muss von deutschen Spielern entschieden werden. Darum geht's mir gar nicht so sehr. Ich finde es nur einfach eine interessante Entwicklung zu sehen, dass der deutsche Floorball in den deutschen Bundesligen eben größtenteils nicht von den deutschen Spielern entschieden wird, sondern von Spielern, die aus dem Ausland kommen. Und ich wollte dich einfach mal ganz wertfrei fragen, Jan, finden wir das gut oder finden wir das schlecht?
Ja, ist eine komplizierte Sache, wenn du einen Ausländer fragst, der damals auch in die Liga gekommen ist und seinen Platz eingefordert hat. Ich würde vielleicht mit einer Zuschrift antworten. Und zwar, du hast ja Chemnitz angesprochen. Ich glaube, David wird damit schon ganz d'accord sein. Also David Reich ist so eine der großen historischen Persönlichkeiten, könnte man fast sagen, bei den Floorfighters Chemnitz. Ist auch letztendlich dafür verantwortlich, wie sich die Chemnitzer gerade medial präsentieren. Also diese Arbeit haben wir mehrfach gelobt. Das ist schon jemand ganz Wichtiges für den Verein, ehemaliger Bundesligaspieler. Und er hatte 2 Punkte angebracht, als wir darüber schon gesprochen haben, wo er meinte, naja, wenn man es aus der Perspektive der Vereine sieht, vielleicht so ein bisschen don't blame the player, blame the game. Wenn du 10 Ausländer hast und du bist dann Tabellenführer und dadurch wird die Halle voll, so wie es bei uns ist, dann ist es halt ein logisches Mittel, das man dann halt anwendet, weil man sich ja auf irgendeine Art und Weise halt weiterentwickeln will als Verein. Das heißt, Sponsoren reinholen, eine Relevanz kriegen regional und dann macht man es halt, weil das wahrscheinlich im letzten Schritt irgendwie das Richtige ist. Und der zweite Punkt, also er hat es ein bisschen mit dem Basketball verglichen. Chemnitz hat ja gerade einen sehr erfolgreichen auch Basketballverein in der Stadt, dass dort sehr oft halt besprochen wird, auch unter den Fans, naja, eigentlich stören uns ja diese ausländischen Spieler überhaupt nicht, weil lieber habe ich 10 ausländische Spieler, als dass ich da Deutsche habe, die neben den Korb werfen. Und ich denke, also das ist inhaltlich tatsächlich richtig. Ich glaube aber, dass dort Haken dran sind, die im deutschen Floorball halt nun mal anders funktionieren. Also das erste ist diese Logik, ich brauche viele ausländische Spieler, weil dann komme ich auf den ersten Platz und dann wecke ich im Grunde Interesse in der Region und bin erfolgreich. Das stimmt nur, solange du der Einzige bist, der sich diese 10 Ausländer holt, weil wenn sich alle anderen diese 10 Ausländer holen, dann bist du im Zweifel wieder letzt in der Tabelle und musst dir halt den 11. und 12. holen. Also es ist im Grunde so eine Spirale, in die man sich reinbewegt und die dann im Grunde irgendwann auch nicht mehr funktioniert, weil einfach dieser Vorteil verschwindet. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, also ich würde ohne Zweifel behaupten, das würdest du alle ausländischen Spieler mal eine Runde aussetzen, dass das sportliche Niveau der Bundesliga für außenstehende Fans absolut und ohne Zweifel ausreichend ist, um als attraktiv empfunden zu werden. Und das ist so ein bisschen dieses Dilemma, was ich schon irgendwann mal in so einem Diskurs mit Martin Brückner hatte. Also ich glaube, für die Entwicklung der Sportart oder für die Außenwahrnehmung der Sportart muss man jetzt nicht die sportliche Qualität erhöhen. Also Floorball, wenn du zum Floorball kommst und dieses ein Floorball-Spiel, ist es schnell, ist es dynamisch. Und ob du da jetzt noch 3, 4 Finnen hast, die noch ein bisschen schärfer schießen und deshalb dann auch die Topscorer sind, das macht jetzt die Sportart nicht populärer. Ja, also es ist tatsächlich eher, jetzt komme ich zurück zu dem, was du gesagt hast, es ist tatsächlich eher eine Frage, was hilft der Entwicklung der Sportart und des Wettbewerbs als solchen in der ersten Bundesliga. Und da muss man sich natürlich auch hinterfragen, ob auch diese Ressourcen, die man als Vereine davor aufwendet, halt diese Spieler in die Liga zu holen, ob die dann vielleicht nicht woanders besser angewendet werden können. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es eine Entscheidung, die jeder Verein fällen muss. Und ich glaube, die einzige Konsequenz, die man daraus ziehen kann, ist, dass man einfach die Arbeit von Vereinen wie vom ETV Hamburg, auch wenn der sich natürlich auch Spieler vielleicht aus der Region holt, aber oder von Schriesheim oder von Schenefeld, also von den Teams, die es letztendlich schaffen, sportliche Leistung zu bringen, eben ohne ein solches Programm, das ausländische Spieler reinholt, dass man einfach diese Leistung einfach noch mehr wertschätzt. Und dass es dann in der Szene dann natürlich auch ein entsprechendes Renommee hat und dass vielleicht dann die Vereine, die ihren Erfolg über eine höhere Anzahl von ausländischen Spielern holen, dass sie dann vielleicht das einfach noch ein bisschen mehr hinterfragen.
Mhm. Ja, finde ich alles sehr gute Punkte. Ich habe noch zwei, die du gerade nicht angesprochen hast. Und zwar das eine ist, ich habe das Gefühl, es wird in letzter Zeit oder in den letzten so 3, 4 Jahren wird immer, also im Prinzip seit Corona, wird im Prinzip, habe ich das Gefühl, relativ viel auch drüber geredet, wie geil sich die Sportart entwickelt und dass die Teams immer besser werden und dass die Spitze immer breiter wird im deutschen Floorball und sowas. Und das stimmt auch alles. Aber ich glaube, man muss da ein bisschen trennen zwischen der deutsche Floorball wird besser und der Floorball, der in Deutschland gespielt wird, wird besser. Hm. Weißt du, was ich meine? Weil der Floorball, der in Deutschland gespielt wird, der wird ohne Frage besser die letzten Jahre, ne? Und hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Also spannendsten Playoffs, die wir jemals hatten, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Super spannende Titelkämpfe. Das wollte ich übrigens vorhin nochmal ansprechen. Wir hatten fast die maximale Anzahl an Spielen in den Playoffs, die überhaupt gespielt werden kann. Ne? Also Finalserie ist über alle 5 Spiele gegangen, beide Halbfinals über alle 5 Spiele gegangen und von den 4 Viertelfinalserien sind auch 2 über 3 Spiele gegangen. Also im Prinzip haben wir nur auf 2 Spiele verzichten müssen, weil 2 der Viertelfinalserien nach 2 Spielen entschieden worden sind. Von daher ist es ohne Frage so, dass die Liga enger zusammengerückt ist. Aber das ist eben für mich der Floorball, der in Deutschland gespielt wird. Aber der deutsche Floorball, wenn man jetzt sagt, die deutschen Spieler spielen in der Nationalmannschaft oder wo auch immer, da habe ich das Gefühl, ist in den letzten Jahren nicht so extrem viel passiert. Und ich meine gar nicht, dass irgendwie die deutschen Spieler nicht besser werden und so, aber die Entwicklung geht schon in die richtige Richtung, glaube ich. Aber es ist jetzt eben nicht so, als würden wir da Quantensprünge machen. Und das liegt für mich einfach zu ganz, ganz großen Teilen daran, dass die deutschen Spieler in Deutschland gar keine so mega große Rolle mehr spielen und dass diese Vielzahl an Legionären schon auch so ein bisschen die Entwicklung bremsen. Weil nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel mit Chemnitz oder auch mit Weißenfels. Ich nehme jetzt mal die beiden Extrembeispiele. Ne? Wenn Weißenfels quasi am Ende von einem Spiel ist, dann stehen da 5 Legionäre auf dem Platz, gemeinsam mit 5 Deutschen. Ich klammer die Torhüter jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber aus. Und bei Chemnitz sind es eben 4 deutsche Spieler und 6 Legionäre. Dann ist es ja so, dass du dich im normalen Trainingsbetrieb, kannst du dich ja eigentlich darauf einstellen, dass du fast nie in den Special Teams zum Einsatz kommen wirst, selten in der Crunch-Time auf dem Spielfeld stehen wirst, weil es gibt nur 4 beziehungsweise 5 Plätze für deutsche Spieler, die in der Crunch-Time auf dem Feld stehen. Alles andere machen die Legionäre. Und du wirst ganz, ganz selten mal mit entscheidenden Spielsituationen konfrontiert werden. Weißt du? Also im Prinzip bist du dafür da, vernünftig zu trainieren, deine Mannschaft einigermaßen zu fordern, dich zu entwickeln, aber du hast überhaupt nicht diesen Druck, dass du vielleicht am Wochenende mal auf dem Spielfeld stehen wirst und ein Spiel entscheiden musst. Und ich glaube, es macht schon was aus, ob wir da quasi in der Bundesligaspitze 6 Teams haben, wo irgendwie 8 oder 9 deutsche Spieler je Team sind, die in diesen spielentscheidenden Situationen sind, oder wir haben pro Mannschaft 4 bis 5 deutsche Spieler in diesen entscheidenden Situationen. Ich glaube schon, dass das mit dem Talentepool, der für die deutsche Nationalmannschaft zur Verfügung steht und für den Konkurrenzkampf um die Nationalmannschaft, dass es darauf relativ große Auswirkungen hat. Und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, wo ich mir gerade so ein bisschen Sorgen mache, dass wir eben in der Breite über die Bundesliga-Vereine nicht so gut ausbilden, wie wir könnten. Weil, wie gesagt, von jedem Verein, es gibt vielleicht so ein, zwei Top-Talente, die schaffen es dann in die Top-10-Formation, um am Ende von Spielen mal zu bestehen. Aber die meisten von denen können eben relativ sicher sein, wenn es hart auf hart kommt, dann spiele ich nicht. Und es ist ja auch nicht so, als könnte sich das von der Saison zu Saison entwickeln, weißt du? Also wer weiß, angenommen, meine 5 Legionäre verlassen den Verein, niemand weiß, kommen nächste Saison 3 oder kommen nächste Saison 7. Das, finde ich, ist auch so eine Geschichte, wo es als Nachwuchstalent gerade auch so ein bisschen undankbar ist, sich überhaupt in die Top-Formation reinzuarbeiten, weil du irgendwie nie weißt, was kommt denn auf der anderen Seite raus. Also vielleicht wird nächste Saison einfach auf dem linken Flügel, wo ich spiele, noch ein Finne mehr verpflichtet und dann habe ich den Platz doch nicht, den ich mir versucht habe zu erarbeiten. Also das finde ich eine, ja, aus entwicklungstechnischen Gründen, finde ich, ist das keine ganz einfache Situation. Mir ist klar, es gibt auch die Gegenseite, ne? Man kann sagen, die sind im Training dabei und die Jugendspieler können sich bei denen was abschauen und so weiter, weiß ich alles. Ich glaube, unterm Strich ist es trotzdem, was die Entwicklung angeht, bei einer so hohen Anzahl an ausländischen Verstärkungsspielern eher negativ. Aber ist meine Meinung, kann man, glaube ich, anders sehen. Gut, wir haben gesagt, wir fangen mit den Spielern an. Das war die Spielerseite, die wir beleuchten wollten. Wir können ja auch noch über die Trainerseite sprechen. 12 Bundesligisten gibt es in der deutschen ersten Bundesliga. Von den 12 Trainern waren diese Saison 6 Finnen und ein Tscheche. Unter anderem hatten alle Top-4-Teams einen finnischen Trainer, fand ich ganz spannend. Und alle 4 Playdown-Teams, inklusive Schenefeld, also inklusive mir, hatten einen deutschen Trainer. Ich weiß nicht, ob man daraus gewisse Rückschlüsse ziehen kann oder nicht. Der einzige andere deutsche Trainer war bei MTV Hamburg in Amt und Würden. Und was ich dann noch ergänzend sagen wollte, es gab die Saison 2 Teams, meines Wissens nach, mit Schriesheim und München, mit Felix Künicke und Julian Rüger, die noch mit einem Spielertrainer aktiv waren tatsächlich. Ja, also auch da deutliche Mehrzahl an ausländischen Trainern. Mir ist klar, dass man das Ganze theoretisch noch mal ein bisschen trennen müsste. Also es gibt zum einen mittlerweile die Vereine, die es tatsächlich geschafft haben, eine Vollzeitstelle oder zumindest eine festbezahlte Stelle zu schaffen für Trainer aus dem Ausland. Was, glaube ich, ohne Frage eine positive Entwicklung ist. Und es gibt auch die andere Seite, so wie zum Beispiel Juso bei Berlin oder Tommy bei Leipzig. Das sind auch beides Finnen. Aber ich glaube, die müsste man theoretisch in eine Sonderkategorie packen, weil die meines Wissens nach beide beruflich in den Städten quasi beheimatet sind und halt auch Floorball-Trainer sind, aber nicht dafür in die Stadt gezogen sind. Zumindest ist so mein Kenntnisstand. Kann sein, dass ich da einigermaßen gefährliches Halbwissen habe. Was sagen wir dazu, Jan? Ich spiele den Ball erstmal direkt wieder zu dir.
Ich glaube, dass der Zuzug ausländischer Trainer wichtiger ist als der Zuzug ausländischer Spieler, weil das Trainerniveau in Deutschland nicht gut ist. Ich weiß, vielleicht trete ich jetzt jemanden auf den Fuß, aber immer wenn ich mit deutschen Trainern zu tun hatte, die irgendwie darauf aus waren, in diese Top-Klasse einzutreten, dann hast du schon gespürt, dass wenn sie es dann mit besseren Spielern und insbesondere ausländischen Spielern zu tun hatten, dann sind sie sehr oft halt gescheitert. Und ich glaube, wirklich die hochwertigen Trainer, die es irgendwie in der Bundesliga gab, die aus Deutschland kommen, die kannst du in den letzten Jahren wirklich auf einer Hand abzählen. Und zähle ich dich sogar dazu, also keine Sorge. Das ist eine Sache. Also das Niveau ist relativ niedrig, wobei ich sagen muss, aus eigener Erfahrung, es gibt auch ziemlich schlechte ausländische Trainer, die man sich so nach unten in die Stadt holen kann. deshalb ist nur, weil er einen finnischen Pass hat, bedeutet das jetzt nicht, dass er extrem, dass er die Welt neu erfindet. Damit meine ich jetzt übrigens nicht Juso, weil unter Juso habe ich nicht gespielt, das kann ich nicht bezeugen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich gut ist, wenn man Trainer holt, die vielleicht nicht einmal nur die Rolle des Trainers übernehmen, sondern dass man sie auch letztendlich einbindet, um einfach diesen gesamten Apparat der Sportdirektion, nennt man es ja meistens, und der Ausbildung innerhalb eines Vereins betreuen. Weil wenn ich davor irgendwo in Finnland einen Verein mit 1000 Leuten sportlich begleitet habe, dann gibt es mit Sicherheit einiges, was ich dann in Deutschland auch anwenden kann.
Ja, und da bin ich komplett bei dir. Also das ist aus meiner Sicht auch eine richtig, richtig gute Entwicklung, eine richtig positive Entwicklung. Also sowieso schon eine super positive Entwicklung, dass es mittlerweile echt viele Vereine gibt. Ich glaube, es sind 4, 5, 6 oder so, die es tatsächlich schaffen, ihren Trainern bezahlte Jobs zu geben. Das finde ich schon richtig, richtig stark. Trainerbezahlung ist was für mich immer eine riesige Rolle spielt. Jetzt gar nicht selber, weil ich als Trainer aktiv war die letzten Jahre, sondern weil das ganz viel, auch wenn man Olympia verfolgt und so. Also Professionalisierung von Sportarten geht auch immer damit einher, wie gut Trainer bezahlt werden. Und ob du vernünftige Leute hast, die die Spitzensportler auf ihrem Weg begleiten können oder nicht. Von daher, das finde ich erstmal grundsätzlich super. Und ich glaube auch, dass in vielen Vereinen ein bisschen Know-how von außerhalb, von ausländischen Top-Nationen auf jeden Fall hilft, gerade wenn die ein bisschen mehr eingebunden werden, als nur mal irgendwie ein Herrentraining leiten und so, sondern, wie du schon sagtest, die machen dann ja häufig noch irgendwie, die bilden die eigenen Trainer mit aus oder die schreiben Nachwuchskonzepte oder die trainieren noch die Damen und die U17 mit oder sowas in der Richtung. Also die relevanteren Teams, abgesehen von der ersten Herren, sag ich jetzt mal, das finde ich schon richtig, richtig cool und eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und gleichzeitig habe ich auch nicht so das Gefühl, dass damit großartig deutsche Trainertalente eingeschränkt werden würden oder sowas. Also so habe ich die deutschen Bundesliga-Vereine jetzt wirklich gar nicht wahrgenommen. Sondern ich habe das Gefühl, viele sind tatsächlich eher so aufgestellt, dass sie sagen würden, wir würden auch einen deutschen Top-Trainer nehmen. Es gibt aber wirklich nicht so wahnsinnig viele, muss man sagen. Und ich könnte mir vorstellen, unsere Sportart ist halt noch so jung, ne? Es ist halt so, die richtig, richtig ambitionierten Leute, die jetzt vielleicht in den letzten paar Jahren mit der Sportart aufgehört haben oder sowas, wenn die vielleicht anfangen zu sagen, so, ich fange jetzt nochmal an als Trainer. Also vielleicht ist es eine Geschichte, wo wir in 10 Jahren schon ganz anders aufgestellt sind, wenn alle so ein bisschen den zweiten, oder alle, aber viele so ein bisschen den zweiten Karriereweg eingeschlagen haben. So könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass es großartig Vereine gibt, die deutschen ambitionierten Trainern quasi Steine in den Weg legen würden. Und gerade, ich habe auch das Gefühl, dass du als deutscher ambitionierter Floorball-Trainer einen richtig, richtig guten vorgezeichneten Weg hast. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner der 12 Bundesliga-Vereine, wenn du die quasi anschreibst und sagst, ey Leute, ich hätte richtig Bock, ambitionierter Floorball-Trainer zu sein, oder ich bin ambitionierter Floorball-Trainer, ich hätte richtig Bock, mehr zu machen und mehr zu lernen. Ich würde bei euch mal ganz gern eine Saison als Assistenztrainer machen, meinetwegen auch unter einem Finnen oder sowas in der Richtung. Ich glaube, da würde jeder der 12 Bundesligisten sagen, jawohl, machen wir. Wir haben da auf jeden Fall noch einen Platz frei, wo wir irgendwie Unterstützung brauchen könnten und sowas. Und ich glaube, wenn du dich dann über 1 oder 2 Jahre machst und zeigst, dass du dein Handwerk einigermaßen beherrschst, dass du dich entwickelst und dass du Ambitionen hast, auch mal Headcoach zu sein, dann glaube ich, kann das wirklich ziemlich schnell gehen, dass man auch mal in der ersten Bundesliga einen Headcoaching-Posten hat. Von daher, da habe ich wirklich gar nicht das Gefühl, dass es irgendwie negativ ist oder was einschränkt oder sowas. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr positive Entwicklung, um mal nicht nur negativ über die Legionäre in verschiedenen Rollen aus den Top 4 oder Top 5 Nationen zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall spannend. Und wenn ihr selbst Erfahrungen gesammelt habt, wie es ist, mit deutschen Trainerinnen und Trainern zu arbeiten oder mit ausländischen Trainern und Trainerinnen, dann schreibt uns doch einfach, was eure Meinung dazu ist, auch zu diesem Thema der Spieler in den Bundesligen, ob das den Wettbewerben gut tut und wo dann vielleicht auch so Grenzen sind, die man auch nicht überschreiten sollte. Und jetzt gehen wir rüber zu unserem zweiten Thema, und das heißt Europafenster. Und wir nehmen uns in unserem Europafenster die 4 Top-Ligen vor, und damit wir den Rahmen heute nicht sprengen, fangen wir mal mit 2 Ländern an, und zwar mit Schweden und mit Tschechien. Timmann, führ uns mal in den Norden.
Im hohen Norden ist alles beim Alten geblieben, kann man sagen. Also letzten Samstag war hier, oh Sekunde, ich suche das Datum noch raus, am 26.04. war dieses Jahr das Superfinale der Svenska Superligan, und auf dem Papier hat sich echt nicht so wahnsinnig viel geändert. Es hat im Finale mal wieder gegeneinander gespielt, Torengruppen gegen Pixbo, so wie die letzten, ich glaube wirklich 5 Jahre oder sowas in der Richtung, mit dem bekannten Ausgang, Torengruppen hat gewonnen, und ich glaube, es war auch da der 5. Titel in Folge oder sowas. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich weiß nicht, wann Torengruppen das letzte Mal keinen Titel geholt hat. War super spannendes Spiel. Pixbo hat sich die ersten 30 Minuten einfach konsequent überfahren lassen von Torengruppen. Ich weiß nicht genau, was da los war. Lagen 0-5 hinten, haben dann aber irgendwann ein Tor geschossen und sind dadurch so ein bisschen, haben sich selber so ein bisschen wachgekitzelt, glaube ich. Und am Ende sind sie nochmal auf 5-7 rangekommen, beziehungsweise sogar auf 5-6. Und dann stand so ein bisschen auf Messers Schneide. Und dann haben sie am Ende ein Gegentor noch im Empty Net kassiert. Und das war das 5-7. Überragendes Spiel gemacht mal wieder hat Vera Kauppi. Ich glaube mit 6 Scorerpunkten bei 7 Toren insgesamt. Also ja, mal gucken. Es hängt immer noch relativ viel, wie immer, an der Damen-WM Ende dieses Jahres. Da muss Finnland wahrscheinlich einigermaßen solide abschneiden und sie muss ein bisschen performen, damit sie ein Wörtchen mitreden kann. Aber ich gehe davon aus, dass sie Ende des Jahres wieder Weltflowball-Spielerin werden wird. Aber wie gesagt, war auf jeden Fall, die ersten 30 Minuten hat man sich so ein bisschen die Augen gerieben, gerade weil Pixbo diese Saison ja auf dem Papier besser war, also tatsächlich auch mal das ein oder andere Spiel gegen Torengruppen gewonnen hat, unter anderem das Finale im Champions Cup und auch in der Liga auf Platz 1 gelandet ist. Deshalb, man wusste nicht so ganz, Moment, wieso spielt hier nur Torengruppen, was passiert? Aber zumindest die zweiten 30 Minuten haben sich dann auf jeden Fall gelohnt. Und bei den Herren hat Dovretta mal wieder gegen Falun gespielt. Das war tatsächlich nicht die gleiche Finalkonstellation wie letztes Jahr. Da war es ja Pixbo, die im Finale gegen Stovretta gespielt haben. Aber mit dem bekannten Ausgang, Stovretta hat wieder gewonnen. Es waren 3-2. Zum Spiel an sich sage ich gleich noch ein bisschen was. Aber es war für Stovretta der dritte Titel in Folge. Und ich habe eine kleine Quizfrage für dich vorbereitet, Jan. Wann war denn das letzte Mal der Fall, dass nicht Stovretta oder Falun den Titel geholt hat?
Ah, oh, das müsste ich eigentlich, das müsste ich eigentlich, ne? Das müsste ich eigentlich. Also,
Du darfst sagen, wann oder wer? Ich gebe dir zwei Möglichkeiten.
Jetzt habe ich, irgendwie habe ich Hirnchipping auf der Lippe, aber ich glaube, die haben das Finale nicht gewonnen. Dahlen könnte es gewesen sein.
Ah, du bist ganz weit weg. Du bist wirklich also ein bisschen enttäuschend gerade, Jan.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wir haben letztens noch über sie geredet.
Pixbo, oder nicht?
Nee. Nein. Ist noch länger her. Pixbo war 2002, 2003.
Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ja, dann hau rein.
Die Galaktischen waren's.
Nein, wirklich?
Ja, ja.
So
ja, ja.
Lange her?
Ja, ja. 2009 hat AIK zuletzt den Titel geholt und hieß nicht Stovretta oder Falun. Soll ich die Titel dann, also ich kann ja mal kurz die Titelverteilung danach vorlesen, so viel Zeit nehmen wir uns. Also 2009 war es AIK und danach Stovretta, 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 Falun, 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 Stovretta, Falun, Stovretta, Stovretta, Falun, 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 Stovretta, Stovretta, Stovretta. Also relativ unspektakulär alles in den schwedischen Ligen. War tatsächlich AIK 2009. Dürfte so die erste schwedische Meisterschaft gewesen sein, die ich irgendwie einigermaßen verfolgt habe, bevor dann mit Kollege Enström und Kollege, mit Kohonen dann die Wachablösung kam. So, ich habe gerade die Falun-Stars aus Versehen zu Stovretta geschoben. Ja. Also, das war das Superfinale in Schweden. Das Spiel Falun gegen Stovretta war ultra langweilig. Also, ich mag Floorball richtig, richtig gerne, aber ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich war witzigerweise heute auch noch im Stadion beim HSV. Also, wir nehmen heute auf am 27.04. Und ich mag Fußball hin und wieder gucken mal ganz gerne, aber generell bin ich relativ fußballkritisch unterwegs, weil ich finde, dass es eine wahnsinnig langweilige Sportart ist. Und Stadionerlebnis finde ich super. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, ich habe dieses Wochenende super viel langweiligen Sport geguckt. Also mit der HSV gegen Karlsruhe und am Tag davor ist so weiter gegen Falun. Was mich echt erschreckt, weil ich immer sage, Unihockey, Floorball, wie auch immer man es nennen will, ist ein viel, viel geilerer Sport als Fußball. Da ist immer Action, da geht's richtig ab. Ey, aber das war wirklich krass. Also die haben beide so risikovermeidend gespielt, ich hätte mir echt die Haare raufen können. Also es gab überhaupt kein Pressing, außer Zacharias Ulriksson hatte Bock und konnte sich mal wieder nicht bremsen und ist einfach vorne drauf gestürmt. Ich glaube, das ist auch entgegen aller Ansagen von Mika Kohonen, aber er kann einfach nicht anders. Ansonsten standen die irgendwie so über 55% und Falun ist mal so ein bisschen in eine angedeutete Steuerung gegangen und Stovretta hat nicht mal das gemacht. Und wie die auch teilweise rumstehen, bevor sie eine Auslöse spielen, ne, und sich erstmal hinten wirklich so über 30 Sekunden den Ball hin und her legen. Ei, es hat mich wirklich richtig krass genervt. Fairerweise muss man sagen, am Ende wird's dann irgendwie trotzdem spannend, weil am Ende geht ja immer ein Team auf 6 gegen 5 und dann ist immer noch alles drin. Aber, boah, also gerade in Kombination mit der Floorball-WM, wo ich ja auch vor Ort war und wo auch echt viel langweiliger Sport Floorball gespielt wurde. Also ich verweise nochmal auf die Schweizer mit ihren Low-Event-Games und was da so ihr Matchplan war. Eieiei, ich hoffe, das ist eine Entwicklung, die sich nicht durchsetzt im internationalen Floorball, weil dann sehe ich schwarz, was Zuschauerzahlen angeht. Und das ist auch egal, wie viele Legionäre du holst, wenn die alle einfach nur rumstehen und sich Querpässe spielen.
Also, ist eigentlich die beste Werbung für so eine Shotclock.
Ja, habe ich tatsächlich in dem Spiel, witzig, dass du sagst, ich habe in dem Spiel echt dran gedacht. Ich dachte zwischendurch so, boah, dem Spiel würde jetzt echt mal eine Shotclock gut tun. Weißt du, wenn du irgendwie eine Minute 20 brauchst, um den Ball mal in die gegnerische Hälfte zu tragen, dann ist so, oh, vielleicht wäre es ganz gut, wenn es noch einen externen Anreiz geben würde. Ja, aber heißt ja nicht nur Europa-Fenster, weil wir über die Titel reden wollen. Eine ganz spannende Entwicklung, die ich am Rande noch anreißen wollte, ist, dass es wieder eine ganze Menge schwedische Spitzenvereine gibt, die irgendwie krasse Finanzprobleme haben. Vor allem will ich hinaus auf Falun und Torngruppen. Waren ja zwei von den Teams, die ein Spitzenteam haben. Also bei Torngruppen die Damen und bei Falun die Herren. Aber auch noch ein zweites Team in der SSL, dann eben das gegenteilige Geschlecht. Und die jetzt jeweils eins ihrer Teams einfach abmelden mussten, weil sie nicht genug Geld mehr hatten. Also Falun hat nächste Saison einfach kein Damenteam mehr, obwohl sie in der SSL geblieben wären. Und Torngruppen hat ihr Herrenteam einfach quasi so nach zwei Drittel der Saison oder so haben sie gesagt, ja, nö, wir spielen nächste Saison übrigens nicht mehr, unsere Gelder reichen nicht aus. Also das finde ich, es ist immer noch krass. Also das zieht sich ja gefühlt seit irgendwie 10 Jahren durch, dass immer wieder irgendwelche schwedischen Spitzenclubs überhaupt kein Geld mehr haben, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Das scheint sich nicht nachhaltig zu bessern. Also finde ich immer wieder wild, dass solche Sachen immer noch oder immer wieder passieren. Ja, also auch im besten Floorballland der Welt, wobei Finnland hat der Titel geholt zuletzt, ne? Aber in einem der besten Floorballländer der Welt scheint nicht alles so rosig zu sein.
Ja, noch ergänzend zu Schweden, was ich gelesen hatte, dass dieses Jahr die Zuschauerzahlen extrem gut waren in der Playoff-Phase. Also Falun hatte irgendwie 2000 Zuschauer im Schnitt irgendwie in der Halbfinalserie. Storetta war irgendwie 1500. Also das waren relativ gute Zahlen, weil wir kritisieren ja Schweden sehr oft, was so diese Entwicklung in dem Bereich angeht. Andererseits muss ich sagen, also ich fand das Finale auch Grotte, also bis auf diesen schönen Direktabnehmer von Kohonen, war das eigentlich alles sportlich jetzt mäßig. Und ich finde es auch sehr konsequent, dass sie diese unfassbar hässliches WM-Ambiente einfach nur ins Finale übertragen haben. weil ich habe es immer so gemocht, diese Superfinals in Schweden, dieser grau-schwarze Boden, diese rote Umrandung, dieser Globenhalle, oder jetzt heißt es ja Avicii Arena, das fand ich immer sehr edel und auch irgendwie würdig dieses Endspiels. Und jetzt ist es halt wieder so dieser 1998 vollgeklebte blaue Boden, den, wo ich dachte, irgendwie, den haben wir jetzt hinter uns. Aber nee, der lebt noch. Also das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Also Schweden, schön zu sehen, mal auch wie körperliches Floorball gespielt werden muss. Es ist immer schön und immer aufregend, aber es gibt genug Sachen, die irgendwie auch irgendwie den einen richtig abtören.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Spielt mal wieder super. Pressing, liebe Schweden. Ist cooler zuzugucken.
Gut, und wir wandern rüber nach Tschechien. Und zwar gibt es dort zunächst einmal bei den Damen einen altbekannten Meister, und zwar Vítkovice, den Titel jetzt zum dritten Mal in Folge geholt. Und das ist diesmal nicht so ganz selbstverständlich gewesen, denn Tatran, kennen wir eigentlich aus dem Herrenbereich als die Übermannschaft, die haben es jetzt auch bei den Damen geschafft, an die Spitze zu kommen. Und zwar haben die Ligaphase tatsächlich dominiert, hatten sogar 10 Punkte mehr als Vítkovice, aber dann gab es irgendwie so in den Playoffs einen ziemlichen Hänger und die mussten wie im Viertelfinale, so im Halbfinale über 7 Spiele durch. Das heißt, da gab es einiges an Aderlass vermutlich und das hat man im Finale dann tatsächlich auch gemerkt. Da gab es dann ein relativ ungefährdetes 6:2 für Vítkovice und damit im Grunde den Titel Hattrick. Bei den Herren, und das ist wieder so ein Comeback dieses Kampfs, den ich mit diesem Namen habe. Also Tatran Střešovice heißt ja bei den Herren ESA Logistika Tatran Střešovice und sie spielten gegen Mladá Boleslav und der Name heißt Předvýběr.cz Floorball Mladá Boleslav. Und das, ich finde es deshalb auch nochmal so gefährlich, weil dieses Předvýběr, das hat ja dieses tschechische R, also dieses R mit dem Häkchen drüber, das niemand aussprechen will. Aber egal, jedenfalls tatsächlich brutale Namen im Finale, aber es war am Ende so ein klassisches Finale, wo man sich im Grunde lange Zeit beschnuppert und dann am Ende mit sehr viel Wucht so ein Spiel holt. Was interessant war am Anfang, Tatran hat es tatsächlich nicht geschafft, im ersten Drittel mehr als 2-mal aufs Tor zu schießen, hat damit aber 2 Tore geschossen. Also war das tatsächlich erstmal ausreichend. 2:0 Führung für Tatran, aber Mladá Boleslav im Grunde die Top-Mannschaft auch in der Ligaphase, es war schon absehbar, haben das Spiel dann noch drehen können, 7-4 gewonnen. Und insgesamt muss ich sagen, war das schon eine beeindruckende Kulisse. Also so stelle ich mir eigentlich ein Superfinale vor. 14.500 Zuschauer, angeblich neuer Rekord, was mich ein bisschen überrascht, weil ich das Gefühl hatte, dass die Saska Arena in Tschechien schon mal ausverkauft war. Und ich glaube, die hat knapp 19.000 Plätze Kapazität, aber egal. Jedenfalls ordentliche Kulisse. Ich habe mir so ein Livestream-Ticket für 7 € gegönnt und ich muss sagen, es war sehr unterhaltsam, weil es gab es im englischen Kommentar und es hat ein tschechischer Kommentator.
Ja, ja. Das ist aber cool.
Ja, ja, sehr cool, aber auch sehr kurzweilig, weil es wurde von so einem tschechischen Kommentator geführt, der sehr engagiert kommentiert hat, der grammatisch sehr, sehr gut Englisch gesprochen hat, aber mit einem sehr, sehr starken tschechischen Akzent. Aber dabei alle diese, ich will nicht sagen Worthülsen, aber diese Redewendungen bemüht hat, wie wir sie so aus diesen, kennst du noch aus diesen NHL-Spielen, EA Sports, wo es dann hieß, Any scores where grandma keeps her cookies. Ja, so diese Sprüche. Und ich habe mir tatsächlich irgendwann angefangen, weil das Spiel vielleicht irgendwann dann auch ein bisschen langweilig wurde, seine Sprüche zu notieren. Und ich weiß nicht, ob er sich das irgendwann mal davor überlegt hat. Aber es gab den Spruch, you can bet your family dog that he scores from there. Das war, glaube ich, das 2-1. Das fand ich ganz, ganz unterhaltsam. Und Jozo, das ist ja der Torhüter bei Tatran, wirklich absolut überragender Torwart. Ich glaube, wahrscheinlich am Augenblick einer der besten Torhüter der Welt und soll auch im Sommer wechseln. Ich glaube, nach Jönköping soll er gehen, nach Schweden. Der hatte da 2-3 gute Paraden und ich glaube, dann kam der Spruch, Jurzo is incredible, today he can save anything, he can even save a broken marriage. also klar, natürlich bereitet man sich diese Spiele vor, aber irgendwie war gut. Ach, guck mal, da einen habe ich noch. Und zwar am Ende, glaube ich, hatte Benisch, glaube ich, auch ein Tor geschossen und das war viel zu einfach. Und dann meinte er, like giving Dracula the keys to the blood bank. He'll take everything.
Der hatte doch irgendwie eine Wette am Laufen, oder nicht? Du kriegst 1 Euro, wenn du einen Spruch bringst und dann 10, wenn du 2 bringst und 100, wenn du alle 3 einbringen kannst. Irgendwie ja, sowas war das so.
Aber ich glaub's auch. Und es gab noch 2 Sachen, die mich etwas gestört haben. Und zwar die erste Sache war, also der Winkel der Aufnahme des Spielfelds war relativ niedrig. Und ich habe zum ersten Mal, tatsächlich wahrgenommen, dass es nicht besonders angenehm ist, wenn die Auswechselbank auf der Seite der Kamera ist, weil die Spieler, die sich bereit gemacht haben, um zu wechseln, ich habe kurz, ohne Scheiß, ich habe einen Zollstock geholt und ich habe an der Kamera abgemessen und sie nahmen 20-25% der Spielfläche ein. Also der Höhe des Feldes ging weg an Spieler, die gewartet haben, um einzuwechseln. Ab und zu, wenn da so der Ball vorbeiging, verschwindet er. Das fand ich sehr ungeschickt. Das war nervig. Und ein zweiter Punkt, das finde ich ist wirklich, also dann schon wirklich grenzwertig ist. Es gibt ja immer diese Powerbreaks nach 10 Minuten, ne? Ja, also weil wahrscheinlich irgendwie Werbung eingespielt wird. Und die haben tatsächlich in diesen Powerbreaks die Trainer und einzelne auch Spieler interviewt. Also plötzlich waren die da so auf dem Jumbotron, war plötzlich hier dieses Interview mit hier Milan Friedrich vom Trainer von Katana. Und ich dachte mir, Alter, wenn du eine Powerbreak hast als Trainer, da willst du erstmal die Jungs ranholen und ihnen sagen, guck mal hier, über die linke Flanke kommen die immer durch und mach mal da den Slot zu. Anstatt
Boys muss im Interview.
Ja, absolut. Ne? Also so diese Ausschlachtung, damit man da irgendwie diesen Content auch während eines Drittels rausholt. Es war mir so ein bisschen zu viel. Aber ist doch ganz nett gewesen, mal in so eine Veranstaltung wieder einzutauchen.
Wurde das nicht auch irgendwie im Free-TV übertragen? Irgendwas habe ich gesehen von Flowboy Bundesliga. Hast du die 7 € nicht umsonst, sondern nur um den tschechischen Flowboy-Verband zu unterstützen bezahlt?
Das würde ich gerne tun, braucht er aber wahrscheinlich nicht, weil er macht relativ gute Sponsoring-Arbeit. Nee, das liegt tatsächlich daran, dass wenn du dich aus dem Ausland einloggst, dann gibt's da, glaube ich, eine Sperre und dann musst du theoretisch über diesen Account von der Liga gehen und dort zahlst du diese 7 €. In Tschechien ist es tatsächlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk empfangbar. Und dann läuft's halt auf, nicht unbedingt auf ARD, sondern in Tschechien gibt's ja, so wie übrigens in den meisten meisten Ländern der Welt, glaube ich, mittlerweile. Natürlich gibt es auch einen dritten, vierten, fünften Kanal und die sind dann als Sportsender deklariert. Ne? Also es ist, glaube ich, CT Sport heißt es dann. Das hat ja mittlerweile fast jedes Land. Nur in Deutschland haben wir ARD und ZDF, zwei so Anstalten, die du jetzt nicht wirklich irgendwie voneinander unterscheiden kannst. Und dann natürlich Dreisat und Co., aber da ist halt kein Sportsender drunter. Deshalb muss man es dann halt immer da irgendwie nochmal reinwischen. Aber in Tschechien gibt es dafür einen designierten Sportsender und der überträgt es.
Okay. Ich habe die tschechische Liga tatsächlich diese Saison fast gar nicht verfolgt. Also vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ich habe noch eine kurze Rückfrage. Was hat denn Bohemians so angestellt mit unserem lieben Leo Häfner?
Na, die sind im Halbfinale tatsächlich gegen Tatran rausgeflogen. Und
ja, aber Halbfinale gegen den Sieger am Ende kann ja passieren.
Na, sie hatten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren sie punktgleich nach der Ligaphase, hatten aber das bessere Torverhältnis. Und also Bohemians waren auf Platz 2, Tatran war auf Platz 3. Und kam dann so etwas anders in die Playoffs. Und es gab tatsächlich in Tschechien eine Diskussion, ob sich Mladá Boleslav Tatran nicht eigentlich hätte schon fürs Halbfinale starten können, weil es gibt ja da diese.
Ah, die picken auch im
Prozess
Halbfinale
noch. Des Pickings. Genau, die können picken, okay. Und die hätten sich auch das im Halbfinale
Tatran. Ja, das machen ja viele, aber die meisten machen ja Picking nur im Viertelfinale und danach ist vorbei.
Ja, nee, die dürfen auch im Halbfinale picken und da hieß es, naja, Tatran ist halt dieses Jahr natürlich jetzt nicht mehr so stark, wie sie vielleicht in der Vergangenheit waren, da gibt's halt keinen Nemeček mehr und andere Spieler sind weg und ein paar Jüngere dabei, aber die sind natürlich eine Mannschaft, die, wenn sie Finals spielt, sind sie nochmal stärker als in so einer Serie, wo es halt absehbar ist, dass wenn du die stärkere Mannschaft bist, wie Boleslav, dass du das über diese maximal 7 Spiele dann halt schon irgendwie reißen wirst. Aber da sind sie vielleicht weniger gefährlich als im Finale. Fand ich eigentlich ganz interessant und da kam ja auch wieder so der Gedanke, warum wir eigentlich in Deutschland nicht picken. Eigentlich wäre das ja immer ganz, ganz lustig, wenn man sich dann einerseits die Mannschaften sucht, die man mehr mag, aber andererseits natürlich auch vielleicht die Teams holt, die ein bisschen näher sind, wo man vielleicht nicht so weit reisen muss und wo man es vielleicht tatsächlich auch schafft, die Halle voller zu kriegen, weil es vielleicht aus Ballungsgebiet kommt.
Ja, und ich finde, es gibt tatsächlich bei diesem Picking gibt es teilweise ganz coole Storylines. So, weißt du, so nach dem Motto, so keine Ahnung, wenn der Erste dann einfach picken darf und dann nimmt er einfach den Sechsten. So nach dem Motto, ihr seid wirklich nochmal so viel schlechter als der Siebte und der Achte, ihr wisst es nur noch nicht, so nach dem Motto. Und dann gleichzeitig kannst du dich da auch richtig gepiekt fühlen von, weißt du, wenn du dann sagst, boah, Alter, die haben uns genommen, statt irgendwie den Leuten, die uns, keine Ahnung. Ich finde das eigentlich immer ganz witzig. Ich finde, da kann man coole Storylines teilweise drumherum kreieren, so. Und gibt dann, also kann man teilweise Rivalitäten auch besser dran ausbauen und so. Ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt ein Must-Have haben muss, aber ich finde das schon immer ganz charmant eigentlich. Okay. Das wär's mit dem Europafenster und eigentlich auch mit der Folge für diese Woche. Kurze Erklärung, warum wir jetzt nur ein halbes Europafenster gemacht haben. Liegt einfach daran, dass Finnland noch spielt. Die haben ja als einzige Top-4-Nation kein Superfinal, sondern eine Best-of-Serie im Finale. Und wir dachten, bevor wir dann irgendwie jetzt noch über die Schweiz reden, die sind auch schon durch und dann beim nächsten Mal nur Finnland nachliefern, machen wir es 50-50. Also in der nächsten Folge könnt ihr euch noch freuen auf die Schweiz. Da haben wir auch wieder eine bisschen längere Diskussion vorbereitet zum Thema Transfers, Legionäre und so weiter und so fort, aber auf einem bisschen anderen Niveau als in Deutschland. Und ja, Finnland werden wir dann auch abschließend durchdiskutieren. Jan, letzte Worte zum Folgenende.
Ja, uns erwartet nochmal ein richtig spannender Mai. Also wir haben das Final Four, wir haben jetzt die U19 WM. Da übrigens auch wieder eine 3-gegen-3 WM. Ich glaube, da gibt es diesmal nur noch einzelne Teams. Das haben wir diesmal gar nicht angesprochen, aber werden wir natürlich das nächste Mal rückblickend ausführlich besprechen.
Wir hätten es angesprochen, wenn Jan da gewesen wäre.
Ja, aber weißt du, man muss auf den Zenit gehen. das immer, wenn es am schönsten ist. Das konnte ich immer ganz, ganz schlecht. Und insofern war es mal wieder eine bunte Folge. Wir freuen uns, euch in einem Monat zu hören. Liked uns, teilt uns an eure Mitspielerinnen und Mitspieler. Wir sind dann doch immer bemüht, viele Inhalte zu liefern, die Szene aktivieren sollen. Folgt uns auch den Social Media Kanälen und wir hoffen, ihr hört uns in einem Monat wieder.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.